Hallo, hier ist Football Quark, viel Inhalt, wenig Masse. Mein Name ist Tom Dill und ich wünsche euch viel Spaß bei der Review der NFL Week 16.
Football Quark, viel Inhalt, wenig Masse.
Wahnsinn, wie lang dieser Jingle einfach ist.
Es ist einfach so, er ist so lang. Also er ist wahrscheinlich gar nicht so lang, aber er wirkt so lang, weil wir ihn jetzt hören müssen.
Stimmt,
und
das
darauf
stimmt.
Warten, dass wir gleich reden dürfen.
Ja.
Also, da kommt er einem schon sehr lang vor. Das ist so.
Aber erstmal hallo Tobi.
Hallo Torben.
Ja, hallo Tobi, hallo hier in deinem Gym. Wir trainieren gerade in deinem Home Gym. Also wir trainieren nicht in deinem Home Gym, sondern wir sprechen gerade in deinem Home Gym.
Wir trainieren auch, aber wir sind so krass, dass wir dabei einfach nicht außer Atem sind, Tom.
Ja, oder einfach faul.
Oder einfach faul.
Ich komme nicht ins Schwitzen beim Training.
Sind wir live? Wir sind ja nicht live.
Okay.
Wir trainieren, Leute.
Ja, definitiv.
Beweist erstmal das Gegenteil.
Es ist 16.41 Uhr, wenn wir diese Aufnahme starten, jetzt am Dienstag. Es ist jetzt nach der Weihnachtszeit. Dienstagnachmittag, es ist richtig dunkel schon, natürlich.
Aber es ist warm.
Aber es ist warm.
Die letzten Tage, ich war wirklich ohne Scheiß, ne?
Ich habe so gefroren die ganze Zeit.
Es war so glatt.
Ja.
Alter, ich bin den einen Morgen raus, habe meinen Hund rausgelassen, der hat sich erstmal gemault. So einmal so puff.
Das ist ein bisschen witzig.
Ups, hat dann die Stufe eingeschätzt und danach ging's. Aber die erste war so, Und dann habe ich mich fast gemault. Ich habe es direkt nachgemacht. Und ich konnte einfach über meinen Weg zum Gartentor, das war Schlittschuhlaufen, ohne Scheiß. Also ich bin wirklich auf meinen Sneakern Schlittschuh gelaufen.
Also ich habe auch gestreut, deswegen.
Ich habe danach gestreut.
Ja,
ja. So, ich habe so... Und mir dann gedacht, ah, scheiß drauf.
Ja, ich habe mir witzigerweise meine Mutter morgens geschrieben. Er ist voll glatt draußen, pass auf.
Das ist so eine richtige Mama-News.
Ja, ja, und ich habe mir so gedacht, so, ja, ich habe auch ein Fenster. So, ist jetzt nicht unberechtigt gewesen, weil kann auch sein, dass ich nicht rausgucke, bevor ich rausgehe und dann auf einmal merke, oh, es ist kalt, ich habe keine Jacke. Aber natürlich habe ich mir so gedacht, ja, danke Mama. Und bin dann rausgegangen und dachte mir, oh shit, ist voll glatt.
Ja, aber witzig, richtige Mama-Nachricht. Und vom Papa gibt es immer nur die komischen Videos, ich glaube, man muss so ein gewisses Alter haben, um die zu teilen.
Ja, und nicht zwei Jahre kein Internet wäre ganz gut. Nur nie ein aktuelles Video gekriegt, so nach dem Motto, so da, oh, das kannte ich noch nicht.
Wir müssen vorsichtig sein, weil von meinem Vater weiß ich, dass er das hier hört. Wechseln wir das Thema. Aber hat's eine schöne Weihnachtstage.
Ja, war schön.
Ja,
ja, war schön.
Ja.
Du auch?
Ja, ich glaube, ich muss immer noch, auch Stand jetzt, noch eine Woche fast.
Ja, ja, ich verdauere noch, deswegen.
Also so ist es so, ich fühle mich immer richtig schlecht, weißt du, so als weißer, privilegierter Sack, ne, warst du das dritte Essen hintereinander und denkst dir so, oh mein Gott, weißt du, irgendwo hungern die Menschen und ich snack jetzt hier das dritte Stück Reh.
Soweit denke ich nicht.
Und fühle mich richtig schlecht und dann denke ich mir so, boah, ich platze gleich. Und dann denke ich mir, First World Struggles auf jeden Fall. Wirklich, ist schon richtig peinlich eigentlich, sich deswegen schlecht zu fühlen. Aber gut,
ja, also
so ist Weihnachten.
Ja, ich fühle mich deswegen kein Stück schlecht, weil, naja, ich kann ja nichts dafür. Ich habe nichts dafür und nichts dagegen getan. So, also unbeteiligt.
Ja.
So richtiges Desinteresse und das ist eigentlich die gefährlichste Haltung, die du dann sowas haben kannst.
Ja, das ist tatsächlich so. Na egal, das müssen wir an dieser Stelle ja nicht vertiefen.
Was wir vertiefen müssen, die Thorsten Sell-Folge ist rausgekommen.
Ja.
Nochmal an dieser Stelle, vielen lieben Dank für euren Support. Vielen lieben Dank an Thorsten Sell, dass er das überhaupt mitgemacht hat. Und ich habe am Sonntag Tobi eine Nachricht geschrieben mit einem Video, wo einfach nur What the fuck stand, weil dann die Chartplatzierungen online gegangen sind und wir waren auf Platz 15 in den Apple German Football Charts.
Das ist schon fett. Ich habe erst gedacht, was will er mir jetzt über Washington erzählen,
ja.
Aber dann habe ich die Buchstaben richtig rumgelesen und dachte, ah ja, okay.
Ja, aber Washington hätte auch gepasst, aber Platz 15, Platz 9 unter den deutschsprachigen. Heftig.
Ja, vielen Dank.
Vielen lieben Dank an dieser Stelle, vielen Dank für den Support. Und wenn ihr uns einen Weihnachtswunsch erfüllen wollt, ne, dann teilt einfach diese Folge mal in euren Stories und verlinkt uns, wenn ihr wollt. Das würde uns helfen.
Wäre schon nice.
Und ihr kriegt dann auch den.
Wolltest du wirklich den Knopf drücken?
Ich weiß nicht.
Wolltest du vielleicht?
Ja. Den? Ja, mit dem habe ich das seid ihr. Wir machen das für euch.
So wird ein Schuh draus. Ich sowieso so seid, dass ihr applaudiert euch jetzt selber. Nein, wir applaudieren euch, wenn ihr das macht. Nee, aber mega. Also da habe ich mich natürlich tierisch gefreut. Wenn da so eine grüne Zahl steht, mit diesen 120 Plätze hochgekommen.
Ja, das war so real.
Wo man vorher stand, aber auf jeden Fall, das war schon ziemlich nice.
Ja, das Ding ist, das ist halt, wir sind auch schon wieder gefallen, wir sind jetzt gerade auf 29 oder so. Also es ist so, Leute, ne, supportet uns einfach die ganze Woche. Wir brauchen das. Ne, wir brauchen das.
Ja, das
klingt richtig bedürftig. Ihr könnt uns natürlich auch einfach bei Spotify bewerten.
Ja, das haben schon ein paar gemacht. Ich sehe das jetzt auch. Ja. Ich habe das noch nicht gesehen. Und jetzt irgendwie so vor 2 Tagen oder so. Mhm. Vielleicht vor 3 ist es aufgeploppt.
Ja, ich habe, das ist so deutschlandweit erst nach und nach sozusagen gekommen. Und du musstest uns auch gehört haben.
Ja, das habe ich. Also die Wahrheit ist, nachdem du das gesagt
hast, hast du mal 30 gedacht, Sekunden reingehört.
Ich hab, 30 Sekunden hatte ich doch nicht. Hatte nur 25. Habe ich mir nochmal. Ja. Also ich habe immer gelogen. Wenn ich gesagt habe, ich habe deine Sonderfolge gehört, Tom.
Ja, richtig, das habe ich gemerkt.
Nein,
das war so. Nicht. Ja, okay, erzähl ruhig weiter.
Willst du jetzt wäre der Jingle gut.
Ja, an dieser Stelle fangen wir jetzt an mit der GFL.
Ja, finde ich gut.
Soll ich loslegen?
Ja.
Jamal White, kennst du den noch? Mhm. Der ist jetzt erstmal ist er Vater geworden, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Ich stalker hart.
Ja, ist gut.
Und er ist jetzt DB-Coach der Berlin Rebels.
Da hat er doch auch lang gespielt, ne?
Da hat er auch lang gespielt. Da ist
vor den Lions.
Das war er jahrelang mit Rory Johnson. Er und Rory Johnson waren die Importe bei den Rebels. Und das war immer eine sehr, sehr unangenehme Defense mit den beiden, weil Jamal White ist ein geisteskranker Spieler. Er ist geistkrank gut.
Bester Safety.
Und wirklich so konstant, so stark auf dem Level. Krass. Und als Dieb, ich würde einfach sagen, ich habe ihn als Mitspieler erlebt. Er ist auch ein super Coach.
Ja, als Mitspieler kenne ich ihn nicht, aber als Gegner. Und daher auch nicht als direkten Gegenspieler. Aber wenn du ihm von der Sideline zugeguckt hast, während deine Offense auf dem Feld war, hast du dir gedacht, oh, ich möchte jetzt nicht für uns Receiver spielen.
Ja, es war, sagen wir es so, Jamal White macht solche Tackle, wo du im gegnerischen Team an der Sideline stehst und deine Offense siehst und denkst, ja, aber der Hit war schon nice.
Ja, aber ich will das jetzt nicht zu sehr feiern, aber jeder Instinkt in dir, jede Faser schreit, yes, holy shit.
Ja, also, nein. Oder zumindest so, oh. Ja.
Betretenes Schweigen, auf den Boden gucken und sich denken,
ja, war schon krass.
Wenn ich das im nächsten Play mache, dann wäre ich schon ziemlich glücklich.
Genau.
So, also das würde ich auf jeden Fall. Also ich würde sonst nie einen Videoclip teilen.
Aber
den hätte ich vielleicht geteilt.
Ja, genau. So ein Hit, solche Hits hat er halt durchgehend ausgeteilt. Ja.
Aber nicht nur ein Hit, auch ein Ballout.
Ne? Ja, ist schon krass. Ja. Ne, an dieser Stelle für die Rebels richtig gut. Weil ich glaube, die Rebels haben es gerade nicht leicht in Berlin. Ich habe das Gefühl, dass die Adler da viel ziehen. Ich habe das Gefühl, dass Berlin Thunder echt viel zieht. Auch, dass die Spandau Bulldogs tatsächlich anscheinend eine krasse Organisation sind.
Die wirklich?
Ja, anscheinend. Also was organisationstechnisch ziehen die wohl gut Spieler.
Okay, so. Das überrascht mich. Wir haben ja gegen die gespielt. Das war unser Aufstiegsspiel. Mhm. Ja. Und da fand ich sie.
Wir haben halt
deutlich gewonnen.
Ja, du fandst sie vielleicht nicht gut, aber du fandst, die Orga ja gut sein.
Ja, das stimmt.
Also, so würde ich es einfach mal behaupten. Aber deswegen, Thunder und Adler zieht beides hart, deswegen haben es die Rebels, glaube ich, gerade schwer und da ist so ein Jamal White, glaube ich, eine gute Nummer.
Falls uns jetzt Spandau Bulldogs-Spieler hören, das war nicht böse gemeint, bitte weiterhören.
Ne, außerdem gibt es einen, ja, der euch hier supportet, ne, wollte ich nur mal erwähnen.
Ja, okay.
Dann gibt es News bei den Schwäbischer Unicorns. Nick Alfieri, sagt dir da was?
Müsst jetzt lügen.
Ja, der spielt seit Jahren, Tobias, was sowas angeht, auch einfach nicht so ein Fanboy wie ich.
Ich bin einfach ganz schlecht, Namen interessieren mich überhaupt nicht. Wie gesagt, ich spiele auch nur gegen Nummern. Ja. So, du bist der absolute Networker und ich bin so, wir haben schon mal gegeneinander gespielt. Wirklich?
Kann sein.
Ja, kann sein. 5-mal? Du bist Receiver? Welche Nummer hast du? Okay.
Ja. Du bist die Route so gelaufen.
Ja, Nummer 81. Ja. Okay, alles klar.
Das ist
dein Name?
Okay, cool. Ja. Und ich bin halt zum Braunschweig Lions Training damals gekommen und die Leute haben sich vorgestellt und ich habe immer gesagt, ja, ich weiß.
Okay.
Nein, habe ich natürlich nicht gemacht, weil das wäre irgendwie komisch. Aber
das wäre sehr komisch.
Ja, auf jeden Fall, Nick Alfieri spielt seit Jahren für die Schwäbischer Unicorns. Das ist einer der Linebacker da. Das ist einer dieser Italo-Linebacker, die komischerweise als Amerikaner einen italienischen Pass haben. Was ja für die Unicorns auch immer gut ist, muss man auch mal ganz klar so sagen. Aber Nick Alfieri hat sich da auch schon in die Community richtig, ich glaube, der arbeitet da mittlerweile, also eingebaut und ist halt seit Jahren dort. Und er hat einen Bruder, einen kleinen Bruder. Der hat bei der Oregon State University in Corvallis gespielt. D1.
Sind das nicht Bieber?
Ich glaube,
Biebers, ne? Mhm. Ja.
Und der spielt jetzt nächstes Jahr für die Unicorns als Running Back. Kann aber auch Receiver und Safety spielen und vor allem auch als Returner.
Vom Bieber zum Einhorn.
Ja, das ist also.
Lass uns einfach mal so stehen.
Richtig, du spielst so Football und er kann froh sein, dass er krass ist, weil dann macht sich halt keiner über dich lustig.
Ja, das ist ja das Ding bei so einem Namen, ne? Ja. Wenn du Unicorns heißt und bist Kacke,
ja, dann
ist das schlecht. Ja, dann aber wenn du gut bist, ist es umso cooler, weil dann kannst du immer sagen, was wollt ihr? Ihr wurdet gerade von Einhörnern vermöbelt. Das ist wie, kennst du die Leute, die immer mit pinken Handschuhen zum Training gekommen sind und pinken Taue und pinken Schuhen?
Ja, du musst gut sein, weil sonst machen sich, wenn du nicht ablieferst, ne, dann bist du halt die Lachnummer der Nation.
Ja, du musst schon performen. Ja, Breastcuts, halt die Klappe, es ist Mai.
So komm ja nicht damit. Richtig. Und du hast noch nie was von Brustkrebs gehört, so außerhalb dieser Aktion. So. Und einsetzen tut man sich auch anders. Und die Hälfte in Deutschland weiß das auch nicht, die hier irgendwie Football gucken und die sehen einfach nur dich mit deinen pinken Handschuhen.
Warum tragen die pink?
Ja, genau. So. Das ist ja witzig, das ist doch der mit den pinken Handschuhen. Ja, genau der. Ach so, da hat noch nie einer gesagt, oh, das ist doch der, der sich gegen Brustkrebs stark macht.
Ich hatte bei den Grizzlies damals pinke Handschuhe. Egal, ich lasse das einfach so stehen.
Ich habe letztes Jahr mit Superman-Handschuhen gespielt.
Oh ja, aber du bist aber so ein richtiger Bilderbuch-Deliner, ne?
Oh. So einfach kein Style.
Also einfach so wirklich null, ne? Also mit einer Fußballshort, die viel zu kurz ist, am besten noch mit roten Streifen an der Seite und dann bei einem gelb-blauen Trikot und oh mein Gott, bei den Lions hätte es sogar gepasst. Ja. Aber das ist so ein Deliner-Ding. Ist so ein Deliner-Ding. Weißt du, was die größte Sünde ist? Ein Langarm-T-Shirt. Nein, kein Langarm-T-Shirt, sondern ein Kurzarm-T-Shirt, aber mit diesen sehr weit abstehenden Ärmeln. Kennst du das, wenn von so einem T-Shirt die Ärmel so gefühlt einen Meter abstehen?
Ja, aber
das dann unter einem Pad zu tragen, das guckt dann raus. Also der Ärmel guckt raus. Und dann ist der Ärmel auch noch in der falschen Farbe, ne? Sorry. Genauso.
Ja, das Witzige ist, erstens, natürlich habe ich solche T-Shirts auch mal getragen. Tobi weiß das auch.
Natürlich.
Ich habe mal von Tobi bei einem Trainingslager Lob gekriegt, dass ich eine Tight anhatte.
Ja.
Und da hat er gesagt, so, Tom, das wird ja langsam. So. Und ich dachte mir so, ja, ist aber voll unbequem. Ich hätte gerne wieder meine viel zu lange Jogger an.
Na, und ich bin wirklich nicht das Maß aller Dinge. Also die B ist die schlimmste Position, was Swag angeht. Und da war ich ja unteres Level. Ne, Grüße an Vic. Aber immer noch Meilen über jedem D-Liner.
Aber so D-Liner, die so Wert auf sowas legen, die werden halt auch komisch angeguckt.
Ja, die sind auch oft nicht gut. Man muss
halt die sind auch, halt oft nicht gut, das kann man halt auch so sagen.
Ja, und man muss auch dazu sagen, Leute, wenn ihr D-Line spielt und gut seid, dann habt ihr vermutlich ganz gute Oberarme. Ja, ne? Und dann seht ihr einfach krass aus, indem ihr einfach nichts tragt. Also natürlich euer Equipment, ne? Irgendwie ein Kurzarm-Shirt drunter.
Was ja, doch, also am liebsten, ich habe mal zu Jon Bandrabur gesagt, am liebsten würde ich ohne Pad spielen und ohne Jersey.
Ist auch okay. Worauf ich hinaus wollte, ja, ihr könnt einfach eure Arme zeigen, sieht gut aus. So wie als DB, ne? Es hat einen Grund, warum wir diesen Schlabberlook mögen. Ja. So, zumindest galt das. Ne? Du weißt, was ich meine.
Ja, so, zumindest zum Ende der Saison. Am Anfang der Saison war man schön aufgepumpt und hatte noch 5 Kilo mehr und zum Ende der Saison.
Wenn man in der Saison realisiert, okay, ich verbrenne hier viel, das ist stressig und ich schaffe es als berufstätiger Mensch oder als Student nicht parallel auch noch 4-mal ins Gym zu rennen und auch so viel zu essen und zu kochen.
Und dabei noch 12 Stunden zu schlafen.
Ja. Was ist der größte Gewichtsverlust, den du jemals hattest?
Innerhalb einer Saison. Also so 10 Kilo habe ich schon mal verloren.
Ja, ja.
Also, aber
89 auf 80 oder so.
Ja, also so von, also ohne Probleme bin ich mal von 118 auf 108 gegangen.
Ja, verrückt.
Und einmal bin ich, und ich bin eigentlich schon jemand, der dann auch wirklich drauf achtet, dann irgendwie auch zu essen. Aber manchmal geht es halt nicht. Manchmal kannst du auch einfach essen, was du willst, und dann sagst du halt, ja, habe immer noch Hunger. Aber wird jetzt halt auch eklig, irgendwas zu essen.
Boah, ja, wirklich, ne, wenn du trackst und dann merkst vorm Schlafen gehen. Naja, ich habe ja genug gegessen, öffnest deine App und denkst dir so. Oh nee, es fehlen noch 1000. Gut, dann doch noch nicht schlafen. Portion Nudeln.
Ja, genau. So. Oh meine so. Güte. Und dann, das Ding ist halt auch, schlaft man mit, wenn die sind so ein, es klingt immer so traumhaft, ja, ich könnte so viel essen, bla bla bla. Ja, dann schlaf aber, wenn du auf einmal so ein halbes Kilo Nudeln in dir hast.
So wie euch die Weihnachtstage über gefühlt habt.
Genau, fühlst du dich halt.
Die ganze Offseason.
Genau, fühlst du dich halt die ganze Offseason. Und in der Saison ist es dann halt richtig schwierig, dieses Gewicht zu halten.
Ja, so möglich. Okay, also, aber Tor, wir sind, ich glaube, ich meine, wir sind abgeschweift.
Wir fangen ab, wir sind ja noch im Bereich Football.
Und wir sind noch im Bereich deutschen Football.
Genau, damit kommen wir zu den Dresden Monarchs. Anthony Brooks hat verlängert, ist ein guter Receiver. Ich warte aber noch darauf, dass Stewart Jr. verlängert, also der große, die Nummer 8. Also der Brooks, der war halt 8 Spiele da, 486 Yards, 4 Touchdowns, das war alles in Ordnung. Aber der Stewart ist für mich der Go-To-Guy da und da warte ich noch drauf.
Aktuell hat man mal das Gefühl, wenn jemand nicht verlängert, ne? Kommt bald die News, ELF?
Also der würde auf jeden Fall Angebote aus der ELF gekriegt haben, bin ich fest von überzeugt. Oder halt aus, auch aus der CLF oder so, ja. CFL. So. Aber Big News für die Cologne Crocodiles, und das finde ich tatsächlich auch hier mal spannend zu erwähnen, Aaron Jackson, der Top-Receiver der Cologne Crocodiles, der hat nämlich 1315 Yards bei 89 Catches letztes Jahr gemacht, hat eigentlich verlängert in Köln. Hat jetzt aber die Möglichkeit bekommen, ein Probetraining zu haben bei den Arizona Cardinals in der NFL. Seine Chance lebt also wirklich, NFL zu spielen. Und die Crocodiles sind halt mit total cool umgegangen. David Obenthal sagt halt so, ey, ich würde mich freuen, wenn ich ihn nicht mehr sehe. Und er damit halt in Arizona spielt.
Ja.
Und cooler kannst du, glaube ich, als Coach nicht reagieren.
Das wäre echt fit.
Und für die GFL wäre es ja mega, wenn sich ein Amerikaner über die GFL für die NFL in irgendeiner Form ja, interessant machen konnte.
Kannst du auf jeden Fall gut vermarkten.
Genau, könntest du gut vermarkten.
Wenn du nicht die GFL wärst.
Genau, wenn du, aber auch die GFL. Es gibt jetzt hier eine wichtige News. Die stellen zum 01.01.2022 einen hauptamtlichen Manager ein. Einen hauptamtlichen Geschäftsführer, der sich um die Belange der GFL kümmert. Und nicht nur den German Bowl ausrichtet, sondern auch als Berufstätiger die GFL also mitvermarktet. Also auch hier kommen professionelle Strukturen.
Tja, die haben wir Football Quark.
Definitiv.
Ja.
Dann haben die Cologne Crocodiles auch noch Jan Köhler von den Düsseldorf Panthers verpflichtet. Und sie haben einen O-Liner verpflichtet, nämlich Patrick Sterk von den Langfeld Longhorns. Aber damit nicht genug in der GFL 2. Die Hillsham Invaders haben verkündet, dass sie mit beiden Edelman-Brüdern in die neue Saison gehen. Jacob und Jared Edelman bleiben in Hildesheim und engagieren sich auch im Jugendbereich da als Coaches und wollen sich hier ein Leben aufbauen. Steht so in der regionalen Tagespresse.
Ja, so aus meinen Gesprächen mit Jake passt das auch zu dem, was er erzählt.
Ja.
Also, habe jetzt keinen Grund anzunehmen, dass das nicht stimmt.
Ja, es wurde jetzt auch schon so veröffentlicht. Also,
das hat ja immer nicht unbedingt was zu heißen, das weißt du selber. Das weißt du selber, aber in dem Fall nein.
Ja, das wird stimmen. Also da bin ich mir auch relativ sicher. In Hildesheim sind wir doch relativ gut vernetzt.
Ja, und wie cool ist, dass die beiden Brüder einfach zusammen zocken.
Ja, genau. Ja. Also nicht nur in Schwäbisch Hall spielen zwei Brüder, sondern halt auch in Hildesheim. Aber das war's für mich von der GFL.
Ja, let's go. Kommen wir zur ELF.
Ja, wir müssen hier,
Wir müssen ein bisschen
hasseln. Oh,
wirklich, das ist auch einer der Standardsätze. Wir machen hier kein Fass auf, wir müssen hasseln.
Hasseln ist aber auch ein Tobi Landenberg-Satz. Ja, immer stimmt. Noch.
Das, ne? Aber das Fass teilen wir uns. Okay, ELF.
Die Swaco Raiders haben Claudia Nühner als General Managerin verpflichtet. Und das finde ich ein bisschen krass, weil mittlerweile hat jedes ELF-Team in irgendeiner Form eine Frau in der Führungsposition. Und man muss es immer wieder sagen, das ist in der heutigen Zeit was Besonderes, aber darf eigentlich nichts Besonderes sein, sondern sollte der Standard sein. Und wenn es mal nur Männer sind, dann aufgrund von Qualität und von, ja, aber deswegen umgekehrt, können es auch nur Frauen sein, ist auch okay.
Umso schöner, dass es in so einem männerdominanten Sport in der ELF so ausschaut.
Genau, ist auf jeden Fall der Schritt in die richtige Richtung. Dann Keanu Ebanks spielt ja bei den Warschau Panthers nächstes Jahr. Das haben wir am Donnerstag schon erwähnt. Der hat mal in Hildesheim gespielt, ist dann nach zu den Hamburg Sea Devils gegangen und spielt nächstes Jahr wieder mit Sammy Ratchi zusammen und mit Carlos Browns. Mhm. Mit denen hat er auch in Hildesheim zusammen gespielt. Und er wurde jetzt von der AFI zum besten O-Liner des letzten Jahres in Europa gekürt.
Zurück, ne?
Das ist wirklich krass.
Ich muss immer an die Stroud denken, wo er da irgendwie der D-Liner sich vorgestellt hat bei den Invaders und ja. Wir da standen. Das ist verrückt.
Ja.
Nice, freut mich für ihn. Absolut feiner Kerl.
Absolut feiner Kerl und ein super O-Liner.
Ja, das auch. Also beides.
Genau, definitiv. Aber er ist definitiv ein besserer O-Liner als ein D-Liner. Muss man, finde ich.
Das, ja,
So muss man, kann man jetzt kann man es auch belegen, also das war vorher schon meine Meinung.
Ja, es war auch damals eine gute Entscheidung, mich von Running Back in die Defense zu holen. Also man kann manch einer kann einfach eine Position besser spielen als die andere und das ist völlig in Ordnung und auf O-Line ist ja genial. Genau. Also wer auch immer das, ich weiß nicht, war das schon bei uns passiert?
Das,
ne?
schon, das ist in Hildesheim.
Klings Idee gewesen?
Das war Klings Idee, weil wir damals wir hatten keine O-Line, Punkt. Und wir hatten damals ja Janosch, Sammy, Mark und mich auf End und Eike, der ja theoretisch auch hätte End spielen können, aber aufgrund von körperlicher Size einfach Defense Tackle gespielt hat. Und damit hat man dann gesagt, naja, wir brauchen jetzt nicht Nummer 5 und 6 mit einem Import belegen.
Nee, absolut. Ja, nice. Ja, also, das war für ihn auf jeden Fall pures Glück.
Ja, ja. Also pures Glück und hat sich ja super entwickelt, hat dann auch nochmal ordentlich draufgepackt. So an Kilos.
Ja.
Dann haben die Vienna Vikings Jackson Erdmann verpflichtet als Quarterback. Warum erwähnen wir den hier? Normalerweise feiert man ja immer nur die Division 1 Quarterbacks oder Division 1 Player, die irgendwie nach Europa kommen, weil das immer so, ja.
Man kennt das College, wo er gespielt hat.
Ja, genau.
So, boah, krass, für das College? Wow.
Genau. So. Ganz häufig ist es aber halt so, dass die dann meistens dann nicht wirklich gespielt haben.
Ja, ja.
Bei dem kann man jetzt hier bei der Division 3 halt wirklich sagen, dass der gezockt hat. Ne, der hat die, hat sein erstes College ja in Pennsylvania, bei Pennsylvania State, geredshirtet. Da wurde dann der Coach rausgeschmissen und erst mit seinem Coach aber mitgegangen. Nämlich an die St. John's University, D3. Und für dieses Team hat er dann 2017 gespielt, ist dann da ins All-American D3-Team gekommen. 2018 hat er in 13 Spielen 47 Touchdown-Pässe geschmissen und wurde zum West Region Offensive Player of the Year, zum MVP der ganzen Conference und war wieder All-American für die D3. Und er hat die Gagliardi-Trophy, die für die herausragende Leistung in der gesamten D3 vergeben wird, bekommen. Also der Typ hat geballt. Also er hat wirklich gezockt und ich glaube, dass das auf einer Quarterback-Position wichtig ist, dass du wirklich Spielpraxis gekriegt hast, dass du viele Spielsituationen live gesehen hast und nicht nur irgendwie im Practice irgendwie mal ein paar 7-on-7s geworfen hast.
Ja, und du bist von den nicht komplette Umgewöhnung, aber also, weißt du, was ich meine? Das klingt jetzt dämlich, aber die Three, ne, dann ist es einfach so, ich spiele jetzt weiter, wenn du aber dann im Practice nur gezockt hast, als dritter Quarterback gegen Spieler, die deutlich besser sind als das, was hier rumläuft, weil du D1 warst, dann ist es A, eine krasse Umgewöhnung,
ja,
du hast vielleicht diese Star-Allüren, weil dich hier jeder anhimmelt, und es ist halt wirklich eine krasse Umgewöhnung. Ne? Und wenn du von D3 nach Deutschland kommst, kannst du auf deinem hohen Niveau einfach weitermachen.
Ja. Weißt
du,
was ich meine? Ja, das ist definitiv so, weil es ist dann halt, hier wird eine Route mal schlechter gelaufen oder der Receiver ist einfach langsamer als auf dem D1 College. Er hat auf jeden Fall 2019 seine College-Karriere erfolgreich beendet mit 12 Offensivrekorden, unter anderem Passing Yards und Passing Touchdowns für seine Uni. 2020 wurden ihm sogar Chancen auf den NFL-Draft ausgerechnet, aufgrund seiner körperlichen Fähigkeiten und aufgrund seines Arms. Aber durch die wenigen Pro-Days durch Corona wurden ihm da wohl die Chancen ausgeräumt.
Vielleicht ja über Umwege.
2020 und 2021 hat er in einer Indoor-Liga in Amerika gespielt und jetzt nächstes Jahr bei den Vienna Vikings. Ich bin gespannt. Ich glaube, dass so einer mehr abliefern wird als so manch anderer, der vielleicht auf einem höheren College gespielt hat.
Ja, kann ich mir durchaus vorstellen.
Und dann die letzte News der ELF. Ich bin vorbereitet, du siehst es.
Ja, ich bin überwältigt. So. Meine Notizen sind bei weitem nicht so lang. Ja.
Die Cologne Centurions verpflichten Falmur Simon von den Düsseldorf Panthers. Und die Düsseldorf Panthers, muss man jetzt leider tatsächlich sagen, fallen so langsam gefühlt ein bisschen auseinander. Also, also wenn ein Team jetzt an Rheinfire wirklich gelitten hat, würde ich sagen, sind es die Panthers an 1.
Ja, auf jeden Fall.
So, und die verlieren ja nicht nur an Rheinfire, sondern auch an die beiden Kölner Teams. Und das ist schon krass.
Absolut. Ja, müssen wir mal gucken, wie viel das jetzt schon insgesamt waren. Aber gefühlt wählen wir, du, jede Woche mindestens ein oder zwei Namen.
Genau, 10, 12 waren es auf jeden Fall schon, die irgendwo hingegangen sind.
Deswegen irgendein anderes Team aus dem Pott. Okay.
Ich würde sagen, wir kommen zu den NFL-News.
Weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe da nicht so viel. Also ich habe hier auf jeden Fall, dass Judge und Daniel Jones für die nächste Season bei den New York Giants safe sind. Das ist schon. Kann einen jetzt erstmal überraschen nach diesem Trauerspiel. Ja. Gerade auf der Offense-Seite des Balls.
Ja.
Ja, und das ist auch nicht besser geworden, nachdem Jason Garrett.
Garrett. Ich sag immer Garrett.
Okay, Garrett. Jason Garrett gefeuert wurde.
Ich muss halt immer sagen, bleibt Fred Kitchens als Offense-Coordinator?
Nope.
Dann haben sie eine Chance.
Nee.
So, also, weil als Head Coach gibst du ja erstmal die Mentalität vor und die Kultur und die kann ja gut sein. Und wenn dein Offense-Coordinator halt ein komisches System spielt, dann hast du da, kannst du natürlich als Headcoach sagen, ja, okay, ich mache das jetzt selbst. Oder du sagst halt so, ich hole mir einen neuen Offense-Coordinator. Also darauf würde ich es jetzt erstmal schieben, aber machen wir uns nichts vor. Als nächstes würde Joe Judge gehen.
Ja, absolut. So. Also das muss jetzt schon klappen. Und für Daniel Jones ja mal schauen. Mal gucken, bin gespannt.
Ja.
Ja, ansonsten, weiß ich nicht, hast du
viel,
noch was?
Viel Covid und das, da ja, gehen wir bei den Spielen drauf. Ja, deswegen, ich würde sagen, wir machen weiter.
Ja, absolut.
American-Footballshop.de Quark 10 ist nämlich unser Werbepartner und ihr bekommt mit Quark 10 auf American-Footballshop.de 10% auf Rydell-Helme und auf alles außer Rydell-Helme und Feldtore. Also spart ihr 10%, wenn ihr bei American-Footballshop.de einkauft. Die sind jetzt auch umgezogen, also auch physisch umgezogen und haben jetzt größere Lagerräume, größeren Bestand vor Ort. Also könnt ihr auch einfach mal vorbeischauen und auch wahrscheinlich, wenn ihr mündlich da Quark 10 sagt, würdet ihr auch 10% sparen, sage ich jetzt einfach mal so. Deswegen viel Spaß und vielen Dank für diese Kooperation. Werbung Ende. So, wir müssen noch zwei Sätze reden, Tobi.
Wir müssen noch zwei Sätze reden, dann sage ich den Satz, spiel den Jingle ab.
Hier kommt die NFL.
Ich war einfach mal ganz stolz drauf, dass ich wusste, dass jetzt der Jingle kommt. Also deswegen habe ich den gedacht, na komm, spiel den Jingle. Ich war froh, dass ich dran gedacht habe. Okay, dein biggest, deine größte Überraschung, dein What the Fuck Moment, dein What the Fuck Game.
Oh, es gab tatsächlich mehrere.
Ja.
Also ich war erst so krass, die Passing-Leistung der Bengals ist schon heftig.
Oh, aber ein positiver Moment.
Ja.
Immer nur ein negativer
Moment. Ja, aber man denkt ja auch bei positiven Sachen mal, what the fuck, das ist krass.
Ja, stimmt.
Naja, aber es tut mir leid für dich. Mein What the fuck Game ist Chargers gegen Houston, weil ich mich frage, ja, come on. Aber im Nachgang, wenn man es ein bisschen analysiert, dann verschwindet man eine Begründung.
Findet man nächsten Liebe schönreden, das war einfach scheiße.
Ja, es war scheiße, aber es ist auch so, dass ich sage, man kann irgendwo einen Case finden, den ich aber nicht akzeptieren möchte.
Gut, sehe ich nämlich genauso. 41 Punkte gegen die Texans 3.
Gegen diese Texans.
Ja, genau, natürlich, also immer, ja, gegen diese Texans. Das dritte 100-Yard-Game im Rushing und dann gleich 189 Yards. Rex Burkhardt sah aus wie Jonathan Taylor. Sorry, ja, Covid hat alle Teams getroffen, nicht nur die Chargers, auch die Texans. Ja, Brandon Cooks fehlt, da darf die Offense eigentlich gar nichts machen.
Oder? Ja, aber Rex Burkhardt ist halt auch einfach der Chargers-Nemesis. Wenn du dich noch an das Playoff-Game erinnern kannst. Ja. Da war auch Rex Burkhardt richtig krass.
Da hätte ich das aber eher auf Bill Belichick geschoben und nicht auf Rex Burkhardt.
Naja, die Hälfte der Coaching-Staffs sind irgendwelche ehemaligen Patriots-Menschen. Ja. Und der General Manager auch. Vielleicht liegt es daran. Oder es liegt an Rex Burkhardt, der sich gedacht hat, oh, gegen die Chargers klappt ja das. Das mache ich doch einfach wieder.
Er hat auf jeden Fall krass performt und es war echt, also es war ja nicht nur so, dass seine O-Line irgendwie gut geblockt hat, wo auch tatsächlich zwei Starter fehlten. Also so ist es ja auch nicht, auch aufgrund von Covid. Nee, er ist auch einfach richtig nice gelaufen.
Ja, eben,
genau. Also er hatte gute Moves, er hat einen guten Stiff-Up rausgehauen, er hat nach dem Kontakt
das gut Ding
für Yards gesorgt.
Ich glaube, Rex Burkhardt hat ein Image-Problem. So. Ne, man macht sich immer lustig, so der kleine weiße Typ, der Running Back spielt, ne, aber nicht Christian McCaffrey ist, dann so, ey, so, da sagt man so,
CMC ist das anders.
Ja, aber dann macht man so, wenn man einen schlechten weißen Running Back nimmt, dann sagt man immer so, ja, ist besser als Rex Burkhardt. So, Rex Burkhardt ist gut. So, man darf ihn nur nicht so, also ich finde ihn gut. Er ist halt nicht konstant gut und er ist halt kein Überrunning Back, aber er hat halt auch manchmal so Spiele wie gegen Houston. Gegen die Chargers, so mit Houston. Und das finde ich sehr sympathisch.
Das war einfach wild.
Und ich habe das Gefühl, er läuft tough auch.
Ja, das glaube ich auch.
So. Er haut alles rein.
Das glaube ich auch. Er läuft mit einer gewissen Wut im Bauch.
Ja.
Okay, ja, auf jeden Fall sind wir uns da einig. Das war auf jeden Fall mein What the fuck Moment.
Also, ja. Willst du es hören?
Ach komm. Okay, na gut. Dann, Torben, ich würde sagen, wir schauen uns die Spiele an.
Ja, let's go. Gehen
wir mit dem Donnerstagsspiel und das fand statt zwischen den San Francisco 49ers und den Tennessee Titans. Und das konnten die Tennessee Titans 20-17 gewinnen.
Ich glaube, das haben wir beide falsch gepickt.
Ich habe es auf jeden Fall falsch gepickt.
Ich auch. Aber ich habe mich auch so ein bisschen gefreut, dass ich es falsch gepickt habe, weil ich habe nämlich im Podcast erzählt, so ja, die Titans, wenn AJ Brown nicht spielt, haben die keinen, der hier One-on-One-Duelle gewinnt. Mhm. Und das ist der große Unterschied zu den 49ers. Aber AJ Brown war da und er war wirklich da. Hat das Spiel an sich gerissen. 11 Catches, 145 Yards, ein Touchdown. Und hat den Unterschied gemacht. Klar, die 49ers hatten natürlich Deebo Samuel, der auch 159 Yards gemacht hat. Aber die Titans haben aufgrund ihrer Stars, Tannehill und AJ Brown in dem Fall, gewonnen. Und das hat denen halt gefehlt. Dieser eine Spieler, der ein One-on-One-Duell gewinnen kann, der auch mal 50-50 Bälle fängt. Und deswegen sind die Titans, wenn alle fit sind und wenn Julio Jones jetzt auch noch da ist und irgendwann Derrick Henry wiederkommt, dann ist das halt eine krasse Nummer.
Ja.
Die 49ers sind halt für mich so ein Team, die haben halt einen Game Manager als Quarterback, das ist okay, aber der und die Stars, Kittle und Deebo Samuel, werden die immer auf ein gewisses Level heben und die Defense ist einfach gut. Aber macht dieser Game Manager Fehler, ist die Möglichkeit, dass die 49ers dann noch gewinnen, also sozusagen, also der Spielraum für Fehler bei den 49ers ist halt geringer als bei den Titans. Und ich bin gespannt, wenn irgendwann mal Trey Lance dort spielt und das Running Game noch so ein bisschen eine weitere Option bekommt, wie gut die 49ers dann sein können. Aber erst wenn, solange das nicht so ist, sind sie halt davon abhängig, dass Garoppolo keine Fehler macht.
Sie sind halt ein bisschen limitiert.
Genau.
Sie sind halt ein bisschen limitiert, aber es war schön zu sehen, dass bei den Titans noch der Pass funktionieren kann. Ryan Tannehill endlich mal wieder mit einem 200-plus-Yard-Game.
Ja.
Ich glaube, in den letzten vier Spielen hat er es nicht einmal geschafft. Und AJ Brown war halt eine Macht auf dem Feld. Das ist ja lächerlich. Die anderen Passempfänger, und das waren 8 an der Zahl, hatten zusammen 10 Catches für 51 Yards. Ja. Kein Touchdown. Ne, und er alleine 145 und 1. Das ist alles lächerlich. Aber was noch viel entscheidender ist, und das muss man den 49ers auch ankreiden, sie haben viel zu viele Third Downs zugelassen. Sie haben 9 Third Downs zugelassen von 16 Versuchen. Das ist viel zu viel. Und allein AJ Brown hatte 8 davon. Das ist lächerlich. Das ist der höchste Wert seit 30 Jahren.
Ja, und das hätte man
ein Spieler so viel Third Down Conversions.
Das hätte man irgendwann, hätte man es mal rauskriegen können. Ah, die spielen auf den.
Vielleicht okay. Haben sie es rausbekommen, aber sie hatten halt einfach nicht den DB, um es zu verhindern. Weil das ja ein bekanntliches Problem ist in der Secondary der 49ers.
Und ja, gut.
Du kannst es schematisch lösen, natürlich.
Ja, aber genau. Du kannst halt irgendwas mal umstellen.
Ja, du musst aber bei den Titans halt auch immer den Run respektieren. Ne? Auch wenn er dieses Mal nicht stark war, aber du prinzipiell planst den erstmal mit ein. Ja, naja. Freut mich für die Titans, für die 49ers. Ja, du kannst gegen die Titans verlieren. 49ers sind trotzdem relativ safe, denke ich, dass sie in die Playoffs kommen in der NFC. Und das war auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Okay, kommen wir zu den Samstagsspielen. Als erstes die Cleveland Browns gegen die Green Bay Packers.
Und hier muss ich tatsächlich sagen, die Cleveland Browns sind für mich auch so ein High-Floor-Team. Einfach so, sie könnten auch ein High-Ceiling-Team sein, aber sie sind ein High-Floor-Team, weil sie eine krasse O-Line haben, weil sie halt Landry haben, weil sie auf Tight End krass besetzt sind und die Defense halt auch in Ordnung ist. Deswegen wird auch dieses Team immer eine Chance haben, irgendwo zu gewinnen. Ich meine, Baker Mayfield hat 4 Interceptions geschmissen und trotzdem haben sie gegen die Packers nur mit 2 verloren. Warum? Natürlich, weil sie Nick Chubb haben, der aus 17 Carries halt 126 Yards und einen Touchdown macht und zusätzlich noch 3 Catches hat für 58 Yards. Aber weil das System in sich schlüssig ist, weil die Skillplayer, die Line auf beiden Seiten ein Spiel auch mal wirklich für sich entscheiden kann und weil jemand wie Chubb oder Landry halt auch mal Duelle für sich gewinnen. Deswegen behalten die sozusagen das Team im Game. Mit Baker Mayfield dieses Jahr reißt du halt nix und die Packers haben halt in der zweiten Halbzeit einfach nicht gut gespielt. Aaron Rodgers war in der ersten Halbzeit bärenstark. Mit 3 Touchdowns, keine Interception wieder. Ne, auch Devonta Adams war bärenstark. 114 Yards und 2 Touchdowns. Aber irgendwann haben sie sozusagen einfach aufgehört, Football zu spielen. So. Und das ist dann halt, reicht halt dieses Jahr gegen die Browns, weil der Quarterback der Browns nicht gut ist.
Ja, ist leider so. 4 Interceptions, 3 davon in der ersten Halbzeit.
Ja,
das ist halt und auch alle waren off-target. alle waren off-target, Mann. Ja. Also es war nicht mal so, dass man sagt, oh krass, Packer, sondern es war einfach mies von Mayfield.
Genau.
Klar kann es immer mal eine Misskommunikation zwischen Receiver und Quarterback geben, bla bla bla, aber nicht dreimal. Und auch schon vor dem Spiel hat er die vierthöchste Off-Target-Rate.
Ja.
Also er wirft oft daneben.
Richtig so.
Er wirft oft daneben. Und das ist natürlich nicht nice. Und wenn du dann den anderen Quarterback wiederum siehst, der da gerade einen Franchise-Record aufstellt, hat nämlich den Rekord von Brett Favre gebrochen. Und 443 Touchdown-Pässe kann er jetzt verbuchen als Green Bay Packers-Spieler. Brett Favre hatte 442, logischerweise. So den Rekord.
Als Packers-Spieler.
Als Packers-Spieler.
Favre war auch woanders.
Genau, als Packers-Spieler. Und weißt du, was so krass, du hast es angesprochen mit keine Interception, was so krass an dieser Statistik ist? Brett Favre hatte 442 Touchdowns zu 286 Interceptions. Aaron Rodgers hat 443 Touchdown-Pässe zu 93 Interceptions. Das ist einfach lächerlich gut. Ja, also dieser, ich meine, ja, ein Touchdown mehr, bla bla bla, aber es ist, wie krass ist bitte das Interception?
Ja. Interception-Ratio.
Halt, ja, genau, ist halt lächerlich. Ja, und Aaron Rodgers, ich glaube, die Packers brauchen diesen Number One Seed, damit der endlich mal sein Zeh da auskurieren kann. Das klingt so lächerlich, aber der Zeh ist ganz schön wichtig, weil das ist deine Basis für einen Wurf. Du musst einen vernünftigen Stand haben, wenn du den nicht belasten kannst. Und ich glaube, Miles Jarrett und sein eigener Guard, Royce Newman, sind ihm beide auf den Zeh gelatscht. Ja. Und das richtig gesehen, wie angepisst er war. So, oh mein Gott. Also, die brauchen den Number One Seed, um die Bye Week zu bekommen. Ja. Aber ja, es hätte nicht so knapp werden dürfen. Also du darfst nicht so knapp werfen.
Eben, das ist, also das Spiel musst du deutlicher zu Ende kriegen nach so einem Start. Du hast es zu Ende gekriegt und es ist in Ordnung, aber nochmal sollte dir das nicht passieren.
Ja. So. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Colts gegen die Cardinals. Und das haben die Colts 22-16 gewonnen. Und ja.
Habe ich gepickt.
Ich auch. Ich auch. Ja. Ich glaube, da waren wir beide uns einig und wahrscheinlich in der Minderheit. Aber ja, die Cardinals sind halt, die Cardinals humpeln so ein bisschen in die Playoffs.
Humpeln und wenn die Cardinals, das System basiert halt darauf, dass die Big Plays funktionieren und das Big Play-Potenzial wird halt größer, wenn Hopkins spielt, weil er das Spielfeld für viele andere einfacher macht. Wenn du aber gegen so eine geölte Maschine wie die Colts spielen, die wahrscheinlich im Ceiling her geringer einzuschätzen sind als die Cardinals, aber halt ihren Motor, also das, was sie machen, spielen sie halt konsequent durch. Ich meine, Jonathan Taylor hatte 27 Carries für 108 Yards. Diesmal hat er das Big Play nicht, wie gegen die Patriots, aber er hält so ein Spiel halt am Laufen, so ein Drive am Laufen. Und sorgt natürlich, wenn du beispielsweise immer 4 Yards mit einem Run machst, dann muss Carson Wentz im zweiten Versuch nur noch 6 Yards sozusagen mit einem Pass machen und du hast wieder einen First Down. Er schafft dadurch Situationen, die für Carson Wentz machbar sind, wo er weniger Fehler machen kann. Und das für mich halt der deutliche Vergleich ist halt die Time of Possession. Colts 35, 29. Also 35 Minuten, 29 Sekunden im Ballbesitz, die Cardinals nur 24 Minuten. Und beide Teams hatten an sich 20 First Downs. Und da siehst du halt, wie viel Zeit die Colts dabei von der Uhr sozusagen genommen haben. Und wenn die Colts mal führen, ja, dann wird es ganz schwer sozusagen gegen die nochmal zurückzukommen. Andererseits, wenn die Colts mal zurückliegen sollten, haben sie wahrscheinlich auch ein Problem. Aber dazu muss es erstmal kommen.
Selbst da, Jonathan Taylor ist so ein Ausnahmetalent. Selbst wenn du hinten liegst und normalerweise nicht mehr läufst, sondern eigentlich wirfst, Jonathan Taylor kannst du vermutlich immer noch laufen lassen, auch wenn die Box voll ist. Hat er schon das ein oder andere Mal bewiesen. Aber es ist immer schwieriger, weil die Uhr natürlich auch einfach weiterläuft.
Ja,
das genau. Das macht es dann halt tricky. Ja, ist auf jeden Fall krass. Die Colts, 6 Siege in den letzten 7 Spielen. Zwei Gegensätze sind aufeinander geprallt. Ein Team, was gerade so ein bisschen am Struggeln ist und von einem guten Start in eine zweite, schlechtere Saisonhälfte schlittert und das andere Team genau andersrum. Was bei den Cardinals so ein bisschen, ist nicht nur Leistung, es sind auch so ein bisschen Mental Errors, ich würde es mal so nennen. Schon wieder 11 Strafen für 85 Yards, verkackte Kicks. Der Kicker Prater hat 1 von 3 Field Goals geschossen, einen Extrapunkt verkackt bei 2 Versuchen. In der Red Zone weiterhin nicht sehr effizient. Murray wieder nur mit einem Touchdown. Also das sind so die Dinge, ja, die spielen die Big Plays, aber du musst halt in der Red Zone scoren. Und in der Red Zone ist es prinzipiell erstmal schwer, ein Big Play zu machen.
Genau, das ist halt
da musst du einfach
weniger Platz. Halt.
Ja, genau.
Du musst halt, hast halt einfach weniger Platz und die Kingsbury Offense, die braucht Platz.
Ja, scheinbar. Und du musst in der Red Zone scoren. Red Zone scoren. So. Von daher verdient der Sieg für die Colts. Bin mal gespannt, wie die Reise weitergeht für die Cardinals. Aber es ist ein Safe. Sie haben den Playoff-Spot safe. Von daher, gut, kommen wir zu den Sonntagsspielen. Beginnen wir mit den Detroit Lions gegen die Atlanta Falcons. Und das haben die Falcons mit 20-16 für sich entscheiden können. Aber Falcons kommen wir gleich zu. Amon Ross and Brown, Number One Receiver, Tom?
Come on. Ja, also für die Lions ist er der Number One Receiver, gerade für diese Saison, aber in deinem Kadermanagement willst du ihn nicht als Number One.
Fertig. Erster Rookie Wide Receiver im 21. Jahrhundert mit 8 plus Receptions in 4 straight Games. Nur OBJ hat mehr geschafft mit 6 Spielen in Folge. Ja, also kann er das noch schaffen.
Wie gut ist OBJ?
Touché. Aber er ist wirklich ein guter Route-Runner. Der war angemessen. Er ist auf jeden Fall ein super Route Runner und hatte wieder 9 Receptions für 91 Yards und einen Touchdown. Also
ja, das, also er spielt richtig gut.
Er ist momentan der beste Spieler.
Machen wir uns nichts vor. Jersey. In meinem Roster-Management plane ich ja immer für einen Super Bowl-Contender. Und dann will ich, dass Amon St. Brown meine 2 Plus ist, sozusagen. Und ich dann noch einen krasseren X-Receiver habe. So.
Ist okay. Müssen wir sich vertiefen, aber ich dachte mir so, das ist eine gute Eingangsfrage.
Ja, ist okay.
Frage ich dich jetzt jede Woche, wenn er so performt.
Ja, aber was man sagen muss, er hat ohne Goff performt. Das heißt, es lag nicht an Jared Goff, dass St. Brown gut war. Ja. Und,
und ohne Hockenson, ohne Swift. So, also
ja gut, aber die werfen ihm ja den Bein nicht zu.
Nein, das stimmt, aber Hockenson nimmt zumindest ein bisschen, gibt dir Räume.
Ja, ja. Ich weiß, was du meinst.
Und Swift ist halt da und dann denkt der Gegner erstmal, der ist krass, die werden laufen. Ja. So, ne, also es ist schon... Ja, aber Williams war zurück. 19 Carries für 77 Yards. Ja, da hat man dann auch gleich wieder gesehen, Reynolds ist hier nur der Backup.
Richtig, das hat meinen Start so ein bisschen versaut. Ja, ne? Also, ja, muss man schon sagen.
Aber das war auch so ein bisschen die Bedingung. Ne? Ja. Also, wenn Williams zurückkommt, dann ne, Vorsicht, Leute, die Warnung gab es bei dem Start dazu. Williams ja. fit, dann nicht. Ja. Williams nicht fit, lass dann könnt ihr es machen, ne, ja. wenn ihr noch einen Flex braucht. Ja, das ist ja bei unseren Starts und Sit auch nicht so, dass wir sagen, hier, das ist jetzt der Number One Running Back, den ihr aufstellen müsst. Nein, nein, Flex Option oder Running Back 2, je nachdem, was für Spieler ihr habt oder wie groß
der ist. Es ist sehr also gut, dass du mich hier in Schutz nimmst.
Ja, das mache ich auch gerne. Ne? Aber man muss auch wirklich sagen, ey, die Lions, die zeigen immer diesen Biss und vom Einsatz her feiere ich die Lions.
So. Ja, aber ich habe auf die Falcons gesetzt.
Ja, 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 ich nicht.
So. Und ich feiere die Lions auch und ich habe sogar bei dem Pick ja gesagt, ja, ich würde mich auch freuen, wenn die Lions gewinnen. Aber ey, Kyle Pitts hat ein geiles Spiel.
Ist krass. Ich denke die ganze Zeit, oh, der spielt gar nicht so eine gute Rookie-Season.
Aber doch, eigentlich schon.
Doch, Pro Bowl, Tight End. Erster Rookie-Tight End in den Pro Bowl gewählt seit 19 Jahren. Ja. Gegen Detroit hat er sein drittes 100-Yard-Game mit 6 für 102. Hat den Single-Season-Yard-Record für Titans in Atlanta gebrochen. Den hatte vorher Tony Gonzalez mit 930. Und er ist Zweiter in Yards für Rookie-Titans. Ja, also das hat bis jetzt nur Mike Dick, die kenne ich nicht, aber 1961 muss ich glaube ich auch nicht kennen. Mike Dick da hatte 1076. Ja. Also ist gerade auf Platz 2 mit, ich habe jetzt hier gar nicht sein stehen, ich glaube 950, 53 oder irgendwie sowas. Wow. Und eigentlich ist Tight End ja immer eine Position, die ein bisschen braucht, um anzukommen. Das sieht man so bei Kittel, Hockenson, die brauchen alle ein bisschen.
Richtig, die brauchen alle so 2-3 Jahre, bis sie wirklich richtig gut sind. Und Kyle Pitts schon richtig gut. Und wer mir bei den Falcons richtig gut gefällt, ist Oluwagan. Der macht irgendwie seit Wochen da richtig viele Tackle. Er hat jetzt 14 Tackle im letzten Spiel.
Okay.
Springt auch zu jedem Tackle einfach dazu, um den Assist noch dazu zu kriegen. Okay. Ein bisschen witzig zu beobachten.
Klar, Schnorrer.
Der liegt noch nicht ganz, ja, ich springe dazu, geil.
Ich hab geholfen.
Ja,
geholfen.
Ich war auch da, Coach. Ja. Ich war da.
Was man bei den Falcons sagen muss, Rushing Game bleibt witzlos.
Ja, das kann man einfach. Das ist einfach nur traurig.
Ja, ich meine, Matt Ryan taucht dir irgendwie mal in der Statistik auf als drittbester Rusher oder so und ist nicht mal viel schlechter als die anderen.
Ja, und das ist halt das auch traurig. Also das, wenn der alte Mann, der alte weiße Mann anfängt zu laufen und denkt, ja, es ist besser, ich beite den Ball einfach selbst.
Ja, das ist nicht gut. Okay, ja. Kommen wir zum nächsten Spiel und das war ein richtungsweisendes Spiel und es ging für ein Team ordentlich in die Hose und das ist das Spiel zwischen den Baltimore Ravens und den Cincinnati Bengals gewesen und das konnten die Bengals, das inoffizielle scheinbar Football-Quark-Team, egal.
Ja, definitiv, kann man so sagen.
Ja, 41 zu 21 gewinnen.
Ich würde sagen, Shots fired ging diese Woche an mich.
Ja. Erwartung übererfüllt.
So, 525 Passing Yards. Die viertmeisten in der Geschichte, nicht in der Geschichte der Bengals, sondern in der Geschichte der gesamten NFL. Die hatten 4 Passempfänger, die mehr als 70 Yards gefangen haben. 2 davon mit Higgins und Chase sogar über 100.
Higgins fast 200.
Ne? Aber muss er dazu sagen, wir haben es vorher schon gesagt, also dieses Spiel war auch Matchup-Gold. Also da muss man auch mal ganz klar sagen, was da bei den Ravens in der Secondary rumgerannt ist. Also schick da mal deinen Tape hin, Tobi.
Weißt du, was krass ist? In beiden Spielen gegen die Ravens hat Burrow einfach total 941 Yards und 7 Touchdowns.
Ja, ja, das ist schon.
Was?
Ja, das ist halt geisteskrank. Okay. Ne? Und wenn dann noch die eigene, wenn noch die Ravens Offense da mit dem Third String Backup QB dann aufläuft, der das gar nicht so schlecht gemacht hat und selber auch nicht laufen kann.
Ja.
Ne? Dann kannst du mit der eigenen Offense da nicht gegensetzen, kannst keine Zeit von der Uhr nehmen, weil du nicht laufen kannst. Und Joe Burrow wurde gefragt, warum er denn bis zum Schluss durchgespielt hat, und er meinte so, ey, wir sind hier nicht in der Pew-Pew League und wir sind hier nicht in der Highschool, das ist die NFL. Wir scoren hier bis zum Schluss.
Ja, hier gibt es keine Mercy Rule.
Ja. So, und das fand ich, irgendwo ja. Fand ich sehr, sehr sympathisch.
Ja, absolut. Und was ich auch sympathisch fand und was mich aber ein bisschen geärgert hat, mein Argument war ja, dass die Bengals irgendwie Nummer 31 in der Pass-Block-Win-Rate sind und so, bla 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 bla. Ja, und scheinbar haben sie es nicht so schlecht gemacht, weil Burrow an seiner O-Line einfach so eine G-Shock-Uhren, so richtig hässlich, diese Kaugummi-Automaten, Digital-Uhren, ja. Aber natürlich mit Diamanten besetzt so und individualisiert für jeden O-Liner. So ein Ding hat er jedem geschenkt.
Ja.
Ich habe mir so gedacht, na, haben sie wohl nicht so schlecht geblockt. Das hat mich ein bisschen provoziert, als ich den Post gesehen habe. Ich so, danke!
Ja, man muss, Joe Burrow hat bei 13 Pässen, wo er unter Druck stand, immerhin 11 gegen den Blitz angebracht. Das darf man auch nicht vergessen, das war schon krass.
Das ist echt nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Nur man muss die Kirche im Dorf lassen. Das war wirklich auch Matchup. Diese Offense hatte die Wochen vorher, haben sie gestruggelt. Jetzt haben sie überperformt. Jetzt kann man nicht erwarten als Bengals-Fan, dass das nächste Woche wieder so wird. Hier hat einfach alles gepasst. Und bei den Ravens muss man ja auch einfach sagen, ja, okay, die haben, also 11 Practice-Squad-Spieler mussten sich an dem Spieltag dressen.
Ja, und das sah halt alles aus.
Kein QB, kein Running Game deswegen. Ich meine, es ist ein Running Team und dann kein Running Game. Ja, dann läuft es auch nicht. Ich glaube, Freeman, Murray und Johnson hatten zusammen 16 Läufe für 39 Yards und einen Touchdown. Und diese Statistik in manch anderem Team ist nicht so schlimm. Aber bei den Ravens ist diese Statistik furchtbar. So, weil dieses Team muss nun mal laufen.
Wir müssen ja mittlerweile ein bisschen weiterdenken. Und durch die anderen Ergebnisse führt es gerade zum Matchup Colts gegen Bills und Patriots gegen Bengals in den Playoffs. Also das wäre jetzt gerade Stand jetzt. Kommt das den Bengals zugute oder hättest du gesagt, ja, oder den Bills zugute oder den Patriots zugute, dieses Matchup? Also ich würde beispielsweise die Patriots lieber gegen die Bengals sehen als gegen die Colts.
Kann ich verstehen, warum. Du nicht anders an die Run-Defense der Patriots glaubst. Aber ich muss sagen, ich mache mir da ehrlich gesagt jetzt mal noch gar keinen Kopf, weil doch sind es zwei Spiele.
Die stehen auch alle übrigens beim gleichen Rekord. Ne? Also Platz 3 bis 6 ist einfach der gleiche Rekord.
Ja, ja, und dann hast du noch ganz viele Teams, die sind 8-7. Ja. Dolphins, Chargers und weiß nicht, ob noch ein Team. Ja, die Ravens jetzt halt dann. Ne? Und glaube ich. Die Ravens jetzt 8-7 oder sind die auch 9-6?
Weiß ich gerade nicht.
Shit, also, die sind alle so nah beisammen.
Das Ding ist, wir haben jetzt noch zwei Spiele jeder und es kann halt noch alles passieren. Also es kann wirklich nur alles passieren.
Ja. Ist auch Wurst, darüber lass uns reden, wenn die letzte Woche vorbei ist. Ja, und ansonsten zu den Ravens, das erste Mal in Harbus 14 Jahren dort, 4 Spiele in Folge verloren, zum zweiten Mal. Und eine Sache noch. Oh. Andrews hatte sein drittes, es lief viel schlecht, aber,
ja, aber Andrews
hatte sein drittes Spiel in Folge mit mindestens einem Touchdown und 100 plus Receiving Yards.
Also der war
und
krass.
Das finde ich heftig. Also der, du hast mich letzte Woche gefragt, ob das
Top 3.
Ob er nicht Top 3, sondern ob es jetzt eine neue Top 4 gibt.
Ja.
Aber mit der Performance würde ich sagen, voilà, wird erstmal wieder fit. Ne, Kelsey ist nicht konstant genug.
Er ist auf 2 hinter Kittel für mich gerade.
Für mich auch.
Ja.
Okay, kommen wir zu den Los Angeles Rams gegen die Minnesota Vikings.
Oh, hier muss ich dich was fragen.
Oh, okay.
Die Rams leben ja normalerweise von Matthew Stafford und von Cooper Kupp, ja.
Ja, ja.
Ist es, die Rams haben jetzt gegen die Vikings gewonnen und auch 30 Punkte aufgelegt. Ja? Sind wir uns noch einig? Das sind bisher auch noch Fakten, also da können wir uns nicht uneinig sein.
Sagst du, im 21. Jahrhundert kann
im
man
sich auf Jahr Fakten
uneinig darauf, sein.
Darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Das war eigentlich der Witz an der ganzen Geschichte. Es ist nicht eher für die NFL ein bisschen beunruhigend, dass die Rams, obwohl Stafford 3 Interceptions geschmissen hat und Cooper Kupp ein für sich gesehen nur durchschnittliches Spiel hatte mit 109 Yards und keinen Touchdown. Das war ein Kompliment übrigens eigentlich. Dass sie trotzdem gegen die Vikings gewinnen. Dass sie, weil sie jetzt ein Run-Game haben, zusätzlich zu ihrem potenziell starken Passing-Game.
Auf jeden Fall. Na, die Los Angeles Rams waren ja immer so ein, zumindest für mich, ein Fragezeichen. Aber ich hatte auch hohe Erwartungen an sie. Sie waren mein Super Bowl-Favorit.
Ja,
und dann war ich so ein bisschen enttäuscht. Das heißt, ich habe da auch anderes Maß angelegt. Aber sie hatten nun mal Fakt, Das ist ein Fakt. 3 Niederlagen in Folge im November, aber haben jetzt auch 4 straight Ws. So, und ja. Aber oft lag es an Stafford. Ja, er hat zu viele Turnovers gemacht, aber zumindest Yards produziert und ne, die Bälle an den Mann gebracht. Ne, 1-2 Turnovers zu viel. Aber das war wirklich keine gute Performance diese Woche. Aber es hat sich gezeigt, dass die Defense funktionieren kann, dass die Special Teams funktionieren können und dass das Running Game funktioniert. Ne, Sonny Michel hatte
131 Yards.
Danke.
Ich hab's bei einem Touchdown.
Warum auch immer.
Und ich hab doch da ein bisschen geschrieben. Was krass ist, 131 Yards und der längste Run waren 16 Yards.
Genau, also er hat auch
wirklich konstant, einen guten Schnitt. Genau, er ist konstant, konsequent gut gelaufen. Und nicht nur, das ist ja das, was ich manchmal meine, so, ja, der hatte 5 Carries für 500 Yards. Ja, okay, dann ist jeder Carry krass. Aber du weißt, was ich meine, wenn ein Run halt krass ist, das zieht den Schnitt nach oben.
Natürlich. So, und das war hier nicht der Fall. Also du kannst bei den Rams tatsächlich alle anderen Sachen, die funktionieren auch. Das ist beunruhigend, weil da würde ich sagen, das war vorher nicht so. Und so haben sie Spiele verloren. Dass Stafford nicht funktioniert hat, Defense war nicht gut genug. Special Teams, die hatten jetzt hier, hatten sie nicht den, die hatten noch einen Punt Return Touchdown. Und das war erst der zweite in der Season. Ja, okay, jetzt zu sagen, die haben krasse Special Teams, weil sie einen Punt Return Touchdown, das ist natürlich auch immer viel Glück. Ja. Und es hat zufällig mal keiner aus dem Team gehalten. Schon kam nicht zurück. Ja, ist aber ein bisschen Glück. Wahrscheinlich hat jemand gehalten, weil es hält immer irgendwer, wenn es ein Touchdown ist, hat der Ref noch nicht gesehen. So,
also da würde ich jetzt sagen, okay. Allgemein grundsätzlich irgendwer bei Special Teams.
Ja, es hält immer. Also du kannst wahrscheinlich immer eine Flagge schmeißen. So, aber sie haben funktioniert. Michelle hat funktioniert. Defense hat funktioniert. Alles um Stafford rum hat funktioniert, dann reichen auch seine 197 Yards und seine 3 Interceptions werden verziehen. Und bei den Vikings, ja gut, die brauchen halt Devin Cook.
Genau, weil Madison hat nicht gereicht. Nein. Justin Jefferson war stark. Kirk Cousins war in Ordnung.
Ja, weil wenn man jetzt sagt, okay, sie haben trotz Stafford gewonnen, ja, dann stimmt das, in der Defense, aber das kann man ja auch anders formulieren. Die Vikings konnten keinen Profit aus 3 Interceptions schlagen.
Genau. Und jetzt noch die Frage, was sagst du zu Aaron Donald?
Na, seine Maschine, ne?
Schon krass, oder?
Halt ordentlich. Kommen wir später noch zu.
Ja.
Aber er
wollte das schon mal anmoderieren.
Wenn ein D-Liner Pressure generiert, sieht man das ja nicht immer. Es endet ja nicht immer im Sack. So, ja. Aber wenn der QB weglaufen muss, war das schon gut, weil dann ist das Play für ihn erstmal ein Arsch. Ja. Also für den QB wird es viel, viel schwieriger. Und von daher, das übersieht man oft und vergisst man oft. Und gerade bei der Defensive Tackle-Position ist das der Fall. Und dass Aaron Donald trotzdem in aller Munde ist als Defensive Tackle, sagt alles.
So. Genau.
Er ist einfach eine Maschine auf seiner Position. Okay. So, ich glaube, wir haben alles abgefrühstückt zu diesem Spiel. Die Rams haben es verdient gewonnen.
Genau.
Vikings brauchen Dalvin Cook zurück. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Buffalo Bills gegen die New England Patriots. Und das konnten die Buffalo Bills mit 33-21 für sich entscheiden.
Das ist so auch wieder mein High-Ceiling gegen High-Floor-Team. Die Patriots sind so ein High-Floor-Team, die sind eine gute Maschine gewesen und die Offense hat auch gut so funktioniert und das war auch alles in Ordnung, weil die Defense halt auch krass performt hat. Aber sie können sich halt nicht leisten, dass Mac Jones 2 Interceptions schmeißt. Sie können sich nicht leisten, dass sie eigentlich, die waren 1-9, was irgendwie Third-Down-Conversions angeht. Sie mussten regelmäßig den vierten Versuch ausspielen. Das macht Belichick eigentlich nicht. Das ist das erste Mal seit 2000 und also zweimal in seiner Football-Karriere insgesamt ist er öfter als zweimal für den vierten Versuch gegangen in Bill Belichicks Football-Karriere. Was schon extrem lang ist. Die Bills sind dieses High-Ceiling-Team. Dieses High-Ceiling-Team, was meine ich damit? Es ist in dem Fall, die haben ein Riesenpotenzial und Josh Allens Big Play Arm und Big Play Beine sorgen halt dafür, dass mehr Fehler verziehen werden können, weil er manchmal natürlich auch dann auf einmal einen Pass gegen seine eigene Laufrichtung anbringt. Was Mac Jones nicht macht.
Ja,
klar. So. Und die Bills haben einfach rundum gut gespielt und Cole Beasley hat keiner vermisst. Und Isaiah McKenzie, der hat Miles Bryant so den Hintern vermöbelt. Das war wirklich, also ihr müsst, guckt euch das Highlight-Tape von McKenzie an, es wird hundertprozentig eins geben. Bryant ist immer in der Nähe, aber halt immer nur in der Nähe.
Ja.
Und Bryant hat irgendwie 8 Tackles gemacht, ja, alle gegen McKenzie, weil er immer zu spät war.
Ja, es ist nämlich keine gute Statistik, wenn ein DB viele Tackles hat.
Genau, so, und es war immer gegen den einen.
Also gegen den Receiver, weil dann war er zu spät.
Genau, also es war immer gegen den einen. So, und der hat da auch echt viele Yards after Catch noch rausgeholt, McKenzie, und hat 125 Yards. Schon krass.
Ja, also das ist die Frage, Beasley, brauchen sie dich?
Genau, brauchen sie dich.
Du hast deinen Job verloren.
Richtig, weil außerdem bist du nicht geimpft
Und, ja, und hast irgendwie eine immense hohe Summe an Strafen, die du dafür schon bezahlen durftest. Also vielleicht selbst schuld und vielleicht bist du dann auch, dann nimmt man doch McKinsey, wenn er funktioniert. Das ist das geringere Risiko, ohne zu wissen, ob McKinsey geimpft ist.
Genau, aber ich würde es jetzt einfach mal behaupten.
Es kann nicht schlimmer sein als Beasley.
Genau, er ist auf jeden Fall, wenn nicht, so laut.
Ja, genau.
Ja. Aber wer krass war, Damien Harris, 18 Carries, 103 Yards, 3 Touchdowns. Ich entschuldige mich dafür, dass ich dir bei WhatsApp gesagt habe, lass den mal nicht starten.
Ganz Stress hat trotzdem gewonnen. Ja,
aber trotzdem, ich habe mich schon ein bisschen schlecht gefühlt. Aber er ist auch der Einzige, der bei den Patriots wirklich richtig krass performt hat. Bei den Patriots muss man jetzt gucken. Erstens, man hat natürlich auch, man darf dieses erste Spiel gegen die Bills nicht überbewerten, weil das hat nur den Patriots in die Arme gespielt sozusagen, dass man nicht werfen konnte. Ja. Und man darf es jetzt aber auch nicht. Mac Jones sah zum ersten Mal aus wie ein Rookie. Das ist auch okay.
Absolut.
Ne? Und wenn sie in die Playoffs kommen, ist cool.
Wenn nicht, brauchen sie halt noch das eine Jahr.
Genau, brauchen sie halt noch das eine Jahr.
Wo
man halt auch den Mac Jones hat, braucht das eine Jahr bestimmt. Man hat aber auch beispielsweise auch hier gesehen, ja, sie haben viel Geld in ihre Receiver-Crew gesteckt und Kendrick Byrne ist auch gut. Jacoby Meyer war vorher schon gut. Die Titans sind gut, Jonu Smith und Hunter Henry, aber Hunter Henry haben sie auch nicht ins Game gekriegt, muss man auch ganz klar sagen. Die haben sie 6-mal angeworfen, der hat nur einen Ball gefangen. Lag zum Teil daran, dass Mac Jones ihn überworfen hat, lag auch daran, dass er wirklich gut gecovert war. Denen fehlt noch so eine Outside-Präsenz im Game und das ist nicht Nelson Aguilar.
Nein.
Den können sie übrigens für wenig Geld nach der Saison cutten. Ist nun mal jetzt schon mal mein Tipp.
Ja.
So, sie mit dem nicht, dass sie dem nächstes Jahr nicht 12 Millionen geben.
Mal gucken, ob Bill Belichick mal einen Receiver draften kann.
Richtig, apropos Receiver draften. Nikhil Harry ist definitiv ein Bust. Also wenn du dir, guckt euch einfach mal den Drop an, den er bei einer Third-Down-Conversion hatte. Der war böse. Da war 2 Meter neben ihm keiner und er hat einfach einen Ball fallen lassen.
Ja. Also ich glaube, so weit kann man gehen, dass man das sagt, dass er ein Bast ist.
Ja.
Ansonsten, du hast schon sehr viel vorweggenommen.
Tut mir leid.
Ja, ist schon völlig in Ordnung, ist ja auch dein Team. Aber das hast du nicht erwähnt. Josh Allen ist der einzige Spieler in der NFL-Geschichte mit 100 Passing-Touchdowns und 20 Rushing-Touchdowns in seinen ersten 4 Jahren. Und das erwähne ich deshalb, weil man oft vergisst, dass der Junge gut laufen kann.
Ja,
man sagt, die Bills haben keine Running Backs, aber sie haben einen Quarterback, der gut laufen kann.
Ja, das denkt
mal Lamar Jackson, Kyler Murray und Co. Aber nein.
Josh Allen ist genauso ein Athlet. Ja. Und was ich bei Josh Allen krass finde, der kann ja nicht nur, und der könnte noch viel mehr Rushing Yards haben, aber der kann im Lauf, das ist so ein, als Motion Quarterback ist der halt unglaublich stark.
Ja.
So im, wie er im Laufen wirft, das macht meiner Meinung nach nur Mahomes besser. Ansonsten macht das kein Quarterback in der Liga besser als Josh Allen. Also es war wirklich beeindruckend.
Ja, jetzt muss er das nur wöchentlich abrufen können.
Genau, so, das muss man vielleicht mal sagen.
Kommen wir zu 2 anderen Quarterbacks, die noch sehr jung sind. Kommen wir zu dem wunderbaren Spiel zwischen den Jacksonville Jaguars und den New York Jets. Und das konnten die Jets 26-21 gewinnen. Was witzig ist, weil ich habe ja auf die Jets getippt. Mhm. Und dann gab es, wie viele Covid-Fälle? unendlich viele. Robert Saleh out. Na gut, ist jetzt erstmal, könnte man sagen, ist ja jetzt erstmal nur der Coach, aber jeder weiß, bei Football ist der Coach verdammt wichtig an der Sideline. Also ist ein Faktor. Und 7 Starters inklusive Quinn Williams. Und wenn du dann ein Team hast, was sowieso schon
nicht gut ist,
und insbesondere die Defense, ja, dann würde man jetzt sagen, okay. Dann tippt man auf die Jacks. Ich hab's nicht gelacht. Ich hab gesagt, ich bleib bei den Jets. Jets, das ist auch sehr nah beisammen. Ne? Und sie haben gewonnen.
Ich möchte jetzt für beide Teams eigentlich nur positive Meldungen sammeln.
Ja, alles klar. Let's
go. Also, ich hab das auch vorbereitet.
Okay.
Beide Quarterbacks haben keine Interception geworfen.
Ah ja, stimmt.
Zach Wilson hatte den längsten QB-Run eines Quarterbacks in der Geschichte der Jets.
Und die meisten Rushing Yards.
Aber auch der eine Run, dieser 52-Yard-Run, der war krass. Michael Carter konnte den Ball bei den Jets ebenfalls gut laufen.
Den habe ich übrigens starten lassen für Damien Harris. Also es war nicht ganz so schlimm.
Ja. Insgesamt konnten die Jaguars auch gut laufen. Weil James Robinson hat nicht gespielt. Auch wenn sie keinen Clear-Cut Number One Back hatten. Marvin Jones Jr. hat gut gespielt. Es war zwar von der Qualität ein schlechtes Spiel, aber immerhin hatten die Jets ein Erfolgserlebnis und die Jaguars sind immer noch in einer Kategorie Spitze. Möchtest du sagen, welche?
Ich möchte es von dir hören.
im Draft 2022.
Wow, das hast du wirklich vorbereitet.
Ja, habe ich wirklich.
Hast du das aufgeschrieben?
Ja, das habe ich tatsächlich auch. Also die Nummer habe ich wirklich aufgeschrieben, aber ich fand sie auch nicht schlecht.
Ja, ist okay, cool, nice. Gib dir Applaus, komm. Sehr schön. So.
Ja, das reicht auch. Reicht. Das ist ein bisschen unangenehm, weil ich da jetzt gerade selber auf den Applaus-Knopf gedrückt habe.
Ja, ich kann einfach sagen, ich hätte drauf gedrückt. Ich habe gerade auf den Applaus-Knopf gedrückt. Ja. So, die Jaguars hatten zum zweiten Mal in 6 Spielen 300 plus Total Yards, also herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle gegen eine Defense, die unterirdisch ist und wenn dann noch X-Starter fehlen. Okay, aber wir bleiben bei positiven News, News.
Gut,
und ich frage dich, ich meine, die Jets haben gewonnen, aber wer hat das Rookie-Quarterback-Duell gewonnen?
Davis Mills.
Okay, ja, stimmt, der war gut. Aber ich meine jetzt in diesem Spiel,
Ja, da soll ich Trevor Lawrence schon sagen.
Ja, bitte, auf jeden Fall.
So, weil Zach Wilson hat so im Passing Game halt so gar nichts gerissen, aber er hat einen geilen Run gehabt. Sein Highlight-Tape wurde mehr gefüttert.
Da sind wir wieder bei, 91 Rushing Yards und 52 durch einen Run. Und ja, da waren ein paar gute Moves dabei.
Ja.
Aber wenn du dann 5 Receiver hintereinander verfehlst, dann nehme ich doch lieber den Quarterback, der nur 1 Yard weit laufen kann, aber dafür vielleicht 5 Receiver anwirft.
Ne? Und auch trifft.
Und halt auch trifft. So, und das ist jetzt Voraussetzung. Ja. Und Trevor Lawrence, 26 von 39 angebrachten Pässen, 280 Yards, ja, kein Touchdown. Aber, und das ist ja etwas, was man bei Wilson immer bemängelt, wenn man mal wirklich guckt, wie er wirft, denke ich mir so, oh. Ja, wenn ich Lawrence aber werfen sehe, wenn er denn Zeit hat, und er hatte endlich mal Zeit, ja, weil die ganze Deal an der Jets fehlte, hatte er Zeit, aber er hatte Zeit, Zeit. Und weil er so viel Zeit hatte, haben es die Wide Receiver auch mal geschafft, ein bisschen Separation zu generieren. Und dann, wenn das alles endlich mal erfüllt war und Lawrence in Ruhe werfen konnte, ja, unter Druck werfen ist auch eine Kompetenz, aber wo er einfach mal werfen konnte, haben mir die Würfe gefallen. Und da war der Unterschied zwischen diesen beiden Quarterbacks.
Ja, definitiv. Aber machen wir uns nichts vor, das ist somit, dann ist die Saison für Trevor Lawrence vorbei, weil das wird nicht wieder passieren dieses Jahr.
Sehr wahrscheinlich. So. Gut, wir haben genug über dieses Spiel gesprochen. Kommen wir zu den New York Giants und den Philadelphia Eagles. Das Spiel konnten die Eagles 34-10 gewinnen.
Bist du traurig, dass Mike Glennon mehr gespielt hat als Jake Fromm?
Ich hatte
wirklich Jake Fromm Schweiner spielen lassen, einfach die ganze Zeit.
Na, ja, aber Jake Fromm wurde im dritten Quarter gebencht.
Ja.
So, im dritten Quarter. Das heißt, er hat 3 Quarter gespielt oder zumindest 2. Und ich weiß nicht genau, wann er im dritten Quarter gebencht wurde. Und er hat 6 Würfe an den Mann gebracht von 17 Versuchen für sage und schreibe 25 Yards.
Hey, er ist dein Spieler, nicht meiner.
Ja. Und 0 Touchdowns und 1 Interception. Glennon hatte wenigstens 17 Würfe angebracht.
Da durfte er also auch 4 öfter werfen.
Das stimmt. Der durfte 27 Mal werfen, aber weil sie halt auch hinten lagen. So, und mussten. Ne? Mit Jake Fromm hätten sie es auch gemacht. Ne? Also wahrscheinlich wäre es ähnlich geworden, wer weiß. Ja, und hat zumindest irgendwie einen Touchdown geworfen, ne? Am Ende wahrscheinlich. Ich weiß nicht mehr genau, wann der gefallen ist. So, auf jeden Fall war auch kacke. Aber ich kann schon verstehen, warum man Jake Fromm rausnimmt. Diese ganze Offense ist so furchtbar. Es ist so, wenn du dir die Zahlen anguckst, weißt du was? Ich glaube, Time of Possession war relativ identisch. Was haben die denn gemacht die ganze Zeit?
Ja, nix.
Also,
das ist halt wirklich das Problem.
17 Attempts für Fromm in 3 Quartern, 27 für Glenn. Barkley hatte 15 Attempts und ist für 32 Yards gelaufen. Was haben die gemacht, als sie auf dem Feld waren?
Ist Barkley mittlerweile auch ein Bust für dich? Der war ein Pick, der war Nummer 2
Pick. Wenn man den Pick bedenkt, ja. Aber ich würde sagen, prinzipiell immer an den. Also wenn du einen Running Back auf 2 pickst in der ersten Runde, dann ist der GM für mich ein Bust.
Ja.
Und so. Der ist auch wahrscheinlich weg. Der geht jetzt in den Ruhestand oder wie man immer man das nennen will. Aber sie haben es geschafft, Average pro Play 2,6 Yards zu erzielen.
Das ist bitter.
Das ist furchtbar. Und das ganze Spiel war furchtbar. 3-3 zur Halbzeit und Gott sei Dank sind die Eagles irgendwann aufgewacht.
Ja. Dann ging es auch easy.
Ja, dann ging es halt wirklich easy. Weil sobald du scorest, hast du ja nichts zu verlieren gegen die Giants. Ja. Also du kannst 5-3 verlieren, noch ein Safety irgendwie oder so. Ja. Ne? Aber sobald du mehr als 10 Punkte scorest aktuell, habe ich das Gefühl, hast du halt auch gewonnen.
Ja.
Und das haben sie ja dann auch letztlich getan. Und Rushing, ja, nur 130. Ne? Aber immerhin hat Hurts das Game mit 199 Passing Yards beendet und 2 Touchdowns, keine Interception. Also. Ja,
ganz ehrlich, für mich ist so wie die Eagles dieses die Quarterback-Position angegangen sind, dass sie damals, als sie mit Carson Wentz noch hatten, dass sie in der zweiten Runde gesagt haben, ja, wir draften Hurts, weil wir sehen da irgendwas, aber wir haben ja einen Starter und mal gucken. Und jetzt zu sagen, ja, wir haben sich dann vor der Saison noch Gardner Minshew geholt haben, aber Hurts ist trotzdem unser Mann. Ja. Und dann sogar gesagt haben, hey, wir traden runter und sichern uns einen zusätzlichen Erstrundenpick. Die gehen nächstes Jahr mit 3 Erstrundenpicks in die erste Saison, haben jetzt mit, man konnte natürlich nicht damit rechnen, dass sich Hurts gut entwickelt. Und ich finde, man hat sich so gut entwickelt, dass ich nächstes Jahr keinen Quarterback draften würde.
Nein.
Ich würde es eher so machen, dass man halt entweder 3 Skillplayer holt, die Offensive Line nochmal verstärkt, die Defense verstärkt, keine Ahnung. Oder sogar vielleicht einen First-Rounder wieder abgibt und fürs nächste Jahr sozusagen einen höheren holt. Und dann hat man immer noch 2. Und wenn, selbst wenn sich Hurts nicht noch weiterentwickelt, hat man ja dann wieder genug Munition, um auf Quarterback-Jagd zu gehen. Also wie die Eagles diese Position angehen, finde ich einfach stark, muss ich sagen. Also es gefällt mir gut, gefällt mir besser, als alles auf eine Karte zu setzen.
Ja, und du kannst halt auch nicht mal Glück haben.
Genau.
Du kannst nicht den Herbert ist so ein Pick, wo jeder dann Holmes, ein Jahr auf der Bank und dann das so funktioniert das nicht immer.
Richtig, sondern es sind halt auch ein paar Trubiskys dabei.
Oh, Shots fired, verfrüht. Okay. Ja, auf jeden Fall haben die Eagles das deutlich gewonnen und ein Fact noch für die Giants Offense, 8 von 20 Third Downs. Das erklärt es dann auch. So.
Auch das erklärt es.
Okay. Ja. Kommen wir zum nächsten Spiel, die Tampa Bay Buccaneers gegen die Carolina Panthers. Und hier kann man, du kriegst natürlich noch den Score, 32-6 für die Buccaneers.
Weißt du, was das Tolle ist?
Ich wollte weitermachen. Ja, okay, erzähl.
Sam Darnold ist wieder da.
Ah, okay, gut, das darfst du sagen. Ich wollte anders einleiten. Ja, und er ist der beste QB in Carolina.
So.
Yay, Freude.
Aber trotzdem ist die Offense eher...
Ja, der andere, die ist nicht mystisch oder geheimnisvoll,
okay. Doch,
die
ist offensichtlich.
Vielleicht ist sie auch mystisch. Vielleicht, aber wahrscheinlich nicht. Ja. So, und Sam Darnold wurde ausgebuht, als er aufs Feld kam.
Ja?
So, ja.
Das ist traurig.
Ja. Ich habe es nicht gehört,
bei
Red Zone kriegt man es nicht so mit, aber ich habe es gelesen.
Ich habe auch nur Red Zone geguckt, da habe ich es nicht mitgekriegt, aber das ist krass.
Ja, das ist ja, das Spiel habe ich tatsächlich dabei.
Wie wolltest du das Spiel einleiten? Das hätte mich jetzt mal interessiert.
Warte, jetzt mache ich noch einen Satz zu Sam Darnold.
Ja.
Und Carolina-Fans, der ist auch nächstes Jahr noch unter Vertrag. Cam Newton wahrscheinlich nicht. PJ Walker ist auch nicht die Antwort. Also werdet ihr noch mit Sam Darnold leben müssen, wenn ihr nicht gerade irgendwie zufällig den Megastar draftet und dann Sam Darnolds Lunge punktiert wird. Wird der wahrscheinlich erstmal starten. Ja? Er wird wahrscheinlich erstmal starten.
Also der mit dem Lunge punktieren, das war witzig.
Danke. Es freut mich, dass ich auch mal... Und das stand hier nicht.
Ich kann
das auch spontan. Ja, okay, wie wollte ich das einleiten? Spieler fehlen, who cares? Das dachten sich die Buccaneers.
So. Ja, wer ist Cyril Grayson?
Keine Ahnung, Mann.
Ja, Mann, seit 2 Wochen liefert er über 70 Yards pro Game ab als Receiver. Und ja, ich kannte den nicht.
Ja.
Also, und Antonio Brown hat einfach wieder gezeigt, wenn ich nicht einen Dachschaden hätte, ne, ich wäre immer noch der beste Receiver in der Liga.
Ja, ist krass, 101 Yards bei 10 Catches. Und Gronk war nicht mal ein Faktor. Gronk war nicht mal ein Faktor mit einem Catch für 23 Yards. Und wenn man dann noch bedenkt, wer da alles gefehlt hat, Mike Evans, Chris Godwin, Leonard Fournette, dann in der Defense, Lavonte David, Jason Pierre-Paul, Antoine Winfield, dann Shaq Barrett muss zum zweiten Quarter runter, bla 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 bla. Und das alles war scheißegal.
Die
Buccaneers haben trotzdem den First Division Title seit 2007 geholt, Back-to-Back 11 Siege, das haben sie noch nie geschafft. Ja, ich meine, die Bucks.
Wir müssen was Positives sagen.
Über wen?
Über die Panthers. Über das Game an sich.
Die Panthers waren so freundlich, es den Buccaneers zu erlauben, die Uhr kontrollieren zu dürfen.
Nee, ich war dabei, dass dein Pick einfach geklappt hat mit dem Sid mit Shabba Hubbard. Das war jetzt das Positive.
Das ist aber auch nicht positiv für die. Er hatte 0,9 Punkte, aber das ist auch nicht positiv.
Positiv für diesen Podcast.
Also die Panthers sind echt eine Enttäuschung in diesem Jahr, leider.
In der zweiten Hälfte so.
Ja. Und ich halte immer noch viel von der Defense.
Ja.
Aber.
Und es lag nicht an Joe Brady. Das müssen wir hier mal festhalten.
Ja, genau. Es lag nicht an Joe Brady, weil um diesen Podcast zu retten, weil das mein Guide to Watch war für die Carolina Panthers als einziger Coach. Uff. Nein, aber auf jeden Fall, das haben die Bucks deutlich gewonnen und die Defense hat irgendwie 7-6. Das ist einfach heftig. Okay. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Los Angeles Chargers gegen die Houston Texans. 41-29 haben das die Texans gewonnen. Ich meine, die Texans haben erkannt, dass sie gegen die 29 gerankt und die Run-Defense laufen müssen, aber wir haben es schon gesagt, Rex Burkhardt sah aus wie Jonathan Taylor. 22 Attempts, 149 Yards, 2 Touchdowns. Season High natürlich, 189 Yards. Drittes Spiel mit 100 plus für die Texans.
Ich wollte dir eigentlich anbieten, dass ich das Spiel
für dich kann. Ja, ich bring's. Nee, ich wollte es eigentlich schnell hinter mich bringen. So. Krasse Würfe, ey. Und da sag ich jetzt, apropos krasse Würfe, da gehe ich jetzt gern drauf ein. weil du hast ja vorhin schon angekündigt, wer war der Rookie-Quarterback, der diesen Spieltag gewonnen hat, und das war Davis Mills, und das freut mich.
Ja.
So, das freut mich. Das hat mich tatsächlich gefreut. Also beim Spielen, so sauer ich auch war, also das habe ich gefeiert.
Ja, der Typ hat seine Big, hat, legt seinen Receiver in Big Plays auf.
Ja, und das muss man den lassen. Und er hatte nicht Cooks.
Ja,
genau. Er hatte nicht Cooks. Er hat neun verschiedene Passempfänger angeworfen. Ja. Chris Conley hat einen 41-Yard-Touchdown-Pass und der war Zucker. Sowohl der Catch als auch der Wurf.
Ganz ehrlich, wenn ich die Houston Texans wäre, ich würde nächstes Jahr Davis Mills starten lassen und gucken, was der macht.
Ja,
auf die jeden haben Fall. Die haben genug Baustellen. Wir würden
nicht darüber reden, wenn er in der ersten Runde gepickt würde.
Ja, genau. So.
Na, und so. Ich meine, seitdem er Tyrod Taylor ersetzt, hat er in den 4 Spielen 3 ohne Interception gespielt.
Ja.
Wilson, was geht? Ja, auch so. Lawrence, was läuft?
Ne, und der hat auch keine krassen Waffen, nein, außer Cooks.
Bei den Texans.
Ja, genau.
So. Und Cooks hat hier sogar gefehlt. Und da waren echt nice Würfe dabei, wo ich sage, ja, den hätte Wilson nicht so hinbekommen.
Ja.
Also Davis Mills, für 21 Pässe von 27, das ist eine krasse Completion Rate.
Ja, allgemein, das spielt gut.
Yards, das läuft. Also das hat mich gefreut. Und zu den Chargers, fuck it. Man merkt, sie brauchen Mike Williams, Austin Eckler, Joey Bosa und Derwin James, die haben alle gefehlt. Das ist aber keine Ausrede gegen die Houston Texans. Das musst du halt trotzdem gewinnen. Die Defense konnte niemanden stoppen. 437 Total Yards, 437 für Houston.
Ich glaube tatsächlich, man muss jetzt hier mal sagen, Justin Jackson hat krass gespielt, das können wir sagen. Justin Jackson war mit 162 Scrimmage Yards krass.
Ja, habe ich mal Fantasy aufgestellt. Aber ja, es war auch die schlechteste Run-Defense.
Ja, aber 68 Receiving Yards, 64 Rushing Yards plus 2 Touchdowns, das war gut. Aber man muss halt immer sehen, wie ist diese Offense der Chargers konzipiert. Sie baut halt darauf aus, dass jemand wie Mike Williams, wenn sie den ins Game kriegen, die 50-50-Bälle fängt und auch die weiten Dinger fängt. Und wenn der nicht da ist, das fehlt. Keenan Allen hat nichts gerissen. Aber der hat nichts gerissen.
Ja, das stimmt, das hat er nicht.
Und dadurch hat denen halt einfach eine Dimension gefehlt im Game. Das muss man halt echt sagen. Und
ist bitter gewesen, aber trotzdem, das muss man der Defense ankreiden. Und wenn du kannst nicht eine Time of Possession von 34 Minuten 52 für die Texans zulassen, Mann, das geht einfach nicht. Ja, und die können auch nicht 9 von 13 Third Downs für sich entscheiden. Und wenn da noch 2 Interceptions von Herbert und ein Fumble dazukommen, ja, dann ist das Ding
halt auch man muss halt, aber da, ich würde Herbert beispielsweise da gar nicht so kritisieren.
Ja, die eine Interception schon, die war dumm.
Ja, aber du gehst halt auch irgendwann irgendwelche Risiken ein, die du sonst nicht eingehen würdest.
Die waren noch relativ früh. Aber ist egal. Also jetzt,
aber ihm hat auch Corey Linsley gefehlt, der Center.
Also was das Schlimmste an diesem Spiel war? Ja, das stimmt. Aber
dass du geguckt hast?
Dass Weihnachten, zweiter Weihnachtstag, ich sitze da auf dem Sofa, idyllisches Familienfeeling.
Tobi hat mir über WhatsApp geschrieben, ich bin richtig sauer.
Und ich darf hier nicht ausrasten, weil ich habe das nebenbei dann so auf dem iPad geguckt. Und ich darf hier jetzt nicht ausrasten. Das wäre ziemlich unangemessen, weil es ist gerade echt eine schöne Stimmung. Und in mir hat es einfach so gebrodelt. Und wenn ich das alleine gucke, wenn Kickoff um 22, es war ja auch noch ein 19-Uhr-Spiel. Warum muss das genau heute ein 19-Uhr-Spiel sein? So, ne? Also am zweiten Weihnachtstag. Und ich saß dann und es hat so übertrieben gebrodelt. Und ich raste eigentlich nicht aus. Ne? Eigentlich nicht. Also,
ich bin ein ruhiger Typ. Ich bin richtig ruhiger Typ.
Finde ich unangemessen. Ne? Aber da dachte ich mir, boah, das ist jetzt wirklich scheiße, Leute. Ne? Und dann saß ich da, Tobi, alles gut. Dann wurden noch irgendwelche Karten gelegt, so, und das ist, sorry, nicht meine Welt, und dann hat mich das irgendwie noch wütender gemacht.
Einfach richtig provoziert.
Erzengel, wer, was? Ah, egal. Okay, gut, lassen wir das Spiel hinter uns. Kommen wir zum nächsten Spiel, und das war Chicago Bears gegen die Seattle Seahawks. Das konnten die Chicago Bears 25-24 für sich entscheiden. Ich hab's getippt, du?
Ich habe auch auf die Bears getippt.
Hätte mich auch gewundert, wenn du auf Seattle tippst.
Ist so. Es tut mir echt leid, aber die Niederlage glauben die Seahawks wahrscheinlich immer noch nicht richtig. Ne? Also das haben sie schon deutlich verkackt am Ende des Spiels.
Das ist bitter, wirklich. Das ist bitter. Ja.
Aber man muss halt sagen, die Bears hatten 38 Minuten den Ball, die Seahawks nur 21. Die Chicago Bears hatten 26 First Downs, die Seattle Seahawks nur 18. Also, und die haben zwar nur einen Punkt mehr gemacht, aber wenn du die Uhr kontrollierst, dann wird das immer noch unterschätzt. Du kannst halt so einen Ausgang dann halt auch kontrollieren in irgendeiner Form. Und das eigene Run-Game der Seahawks hat mal funktioniert mit Penny, was sonst das gegnerische Null, und die hatten Montgomery. Dafür hat halt mit Nick Foles, dem alten Schlachtschiff, tatsächlich das Passing-Game der Bears funktioniert. Ja, dafür halt, du hast Russell Wilson als Passer, wie das ganze Jahr über jetzt schon, nichts geschissen gekriegt, ehrlich gesagt.
Ja, und was für ein krasser Unterschied das ist. So, wir reden hier davon, der dritte Quarterback, aber wie groß ist der Unterschied zwischen Andy Dalton, Justin Fields und Nick Foles? Und vergleich das mal mit den Ravens. Wie entscheidend es da war, ob Lamar Jackson, Tyler Huntley oder Johnson spielt.
Richtig. So, und Johnson hat es auch nicht schlecht gemacht.
Nein, er hat es nicht schlecht gemacht. Aber sein Spielstil passt nicht zu den
Rams. Genau.
So. Tyler Huntley und Lamar Jackson sind die gleichen Spieler.
Ja, richtig.
So vom Spielertyp. Na, so, und das war das Problem. Aber Nick Foles, gut gespielt. Ja, es verfälscht ein bisschen, aber wobei auch nicht, weil er hatte diesen Game-Winning-Drive, 80 ja. Yards, 6 Plays, da war auch eine Strafe für Seattle dabei von 15 Yards. Aber egal, mit einem Touchdown auf Jimmy Graham. So, das verfälscht ein bisschen, aber auch wiederum nicht, weil er das Game gefinisht. So,
genau.
Das ist etwas, was vorher oft nicht geklappt hat.
Also, richtig, und das muss man Foles lassen, der hat Eier.
Ja, das, Eier hat er. Also von daher kein wirkliches Gefälle bei der QB-Position. Also ja, sie haben gewonnen. Wir haben zwar gesagt, Justin Fields wird ein nice Game haben. Gut, hat er offensichtlich nicht, weil er echt gespielt hat. Aber Nick Foles.
Ja, hey, das können wir jetzt, das können wir nun dann auch nicht.
Das können wir nicht. Aktuell kannst du da nichts antizipieren. Ja, Covid. Ich weiß nicht mal, was er hat. Im Zweifel hat irgendjemand Covid.
Ja, eben.
Ja.
So, von daher.
Ja, und Wilson, was halt krass ist, ist, dass der auch wirklich viele Würfe verpasst.
Er spielt wirklich nicht gut. Ja, also er spielt wirklich nicht gut. Er
überwirft. Und das, ich meine, ja, ich mein, verletzt. Wie verletzt? Ist das vielleicht eine Ausrede? Ich habe das Gefühl, das ist eine Ausrede. Also wenn es so schlimm wäre.
Also ich habe das Gefühl, der ist weg. Der will weg.
Ja, ich habe halt auch wirklich das Gefühl, dass...
Egal, aber können wir da den bringen?
Na, das passt da. Es freut mich auf jeden Fall für Rashad Penny und es ist witzig, dass Rashad Penny und Carlos Dunlap irgendwie gerade die beiden besten Spieler des Seattle Seahawks sind, die wahrscheinlich weg gewesen wären vor den letzten Spielen in der nächsten Saison. Hat das Sinn gemacht?
Ja. Aber man muss halt sagen, ich glaube, auf Rashad Penny können also sie ja, zwei gute Spiele gehabt, aber ich glaube, die könnten jetzt noch die 50-Year-Option ziehen, oder nicht? Haben sie nicht gedraftet?
Ja, 27. Pick, erste Runde, aber ich weiß nicht, welches Jahr.
Ich glaube, können sie ihn noch ziehen?
Keine Ahnung.
Wäre mal interessant. Können sie ihm noch, also, richtig, sie ihm noch richtig Geld geben? Dann können sie noch mal sagen, ey, du hast zwei gute Games gehabt, ja, geben wir doch 10 Millionen im Jahr.
Was war 17 Mal verletzt, aber ist egal, ist egal. Ja, und Carlos Dunlap hatte wieder 2-6 und 6 in den letzten 4 Games.
Ey, ich finde Dunlap. Ey, Dunlap ist an sich ja prinzipiell gar nicht so ist kein Number One Pass Rusher, aber der ist nicht verkehrt.
Ist er doch schon 32 Jahre alt oder so. Okay, also. Kommen wir zum nächsten Spiel, lassen wir das Spiel bitte auch hinter uns. Die Pittsburgh Steelers gegen die Kansas City Chiefs und das konnten die Chiefs 36-10 gewinnen. Und die Chiefs haben mal gezeigt, dass sie auch dominant sein können, wenn Kelce fehlt und Hill angeschlagen ist.
Man muss halt sagen, die Steelers haben einfach nur Steelers-Dinger gemacht. Die spielen wie immer. Sie scoren in der ersten Halbzeit nicht.
Ja.
Haben versucht zu laufen.
Warte, da hake ich kurz ein. 5 Spiele in Folge ohne Touchdown in der ersten Hälfte. Das gab es das letzte Mal 1949.
So viel dazu. Ne? Können halt nicht laufen, versuchen es aber. So funktionieren nur im No-Huddle.
Ja.
So, die Cornerbacks haben gegen Pringle und Hartman auch nicht gut ausgesehen.
Ja, Pringle, 6 Catches, 75 Yards, 2 Touchdowns. Das ist Pringle.
Ja.
Sind das nicht diese Chips?
Ja, Pringles. Mhm. So, Creed Humphrey hat einfach gegen Hayward richtig gut ausgesehen als O-Liner. Das war krass. Und ich meine, die Kansas City Chiefs konnten mit 35 Carries und 127 Yards wirklich gegen die Steelers laufen, weil der Center der Chiefs einfach einen der besten Defense-Tackle vermöbelt hat.
Das ist einfach der irgendwie gefühlt beste Center der Liga aktuell.
So, also,
und der ist Rookie.
Ja,
ich glaube, er ist nicht im Pro Bowl gekommen. Ich glaube, das war so einer dieser Snaps, einer dieser, wo man das sagt, what the fuck.
Ich glaube, der ist auch nur, der ist ja irgendwie zweite Runde oder so gefallen, meine ich. Aufgrund seiner Knie. Ja. Aber der war, damals haben sie immer schon gesagt, krasser Leader, krasser Spieler, heftig, Erstrundentalent. Und anscheinend sind seine Knie in Ordnung. Aber wer weiß wie lange, aber solange sie in Ordnung sind, ist er anscheinend ein krasser NFL-Spieler. Ja. Ist echt beeindruckend. Und Mahomes war wieder Mahomes.
Ja.
So, 3 Touchdowns, keine Interception, 23 von 30 Pässen angebracht. Kann man so machen.
23-0 zur Halbzeit, irgendwann im dritten Quarter 30-0.
Ja.
Das Spiel war vorzeitig vorbei und damit 6. AFC West-Title in Folge für die Kansas City Chiefs. Und wer hätte das gedacht?
Ich nicht. Also hättest du mich das vor 6 Wochen gefragt? Also ich hätte gesagt, nee, come on. Und die Defense, die ist halt echt gut. Also wir sagen jetzt so, Steelers machen Steelers-Dinge, ja. Aber die Kansas City Defense hat auch Props verdient.
Wir müssen mal so eine Sonderfolge machen mit all den Sachen, die wir vorher gesagt haben, die so richtig in die Hose gegangen sind. Torben auf dem Browns-Hype-Train, Torben auf dem Hate-Train gegen die Chiefs. Was war, mir fällt gerade nichts für mich ein, aber da gibt es natürlich auch X, aber mir fällt gerade nicht. Das sage ich ja gar nicht. Was so was Typisches, was ich die ganze Zeit predige und was so richtiger Quatsch ist.
Ja, siehst du? Keine Ahnung, die Chargers haben Fans.
Ja, witzig, der war. Das sage ich doch gar nicht. Das ist ja doch kein Scheiß. So, okay. Nein, aber das wäre witzig, weil da gibt es ganz viel, auch wenn mir gerade nichts einfällt. Joe Brady ist ein Guy to watch.
Das müssen wir tatsächlich machen. Wir müssen auch auf jeden Fall unsere Guys to watch, finde ich, in einer Folge mal analysieren. Einfach mal zu sagen, haben die funktioniert oder nicht.
Ja.
Und ich muss halt, ich bin das innerlich schon, ich habe unseren Instagram-Account durchgeguckt, das könnt ihr gerne auch machen oder die könnt ihr auch gerne liken. Manchmal passt es richtig gut. Also auf manche Picks von uns bin ich auch richtig stolz und bin mir bei manchen, ich habe es auch gar nicht mehr drauf, wer da welchen Pick gemacht hat. Aber auf manche bin ich, da schäme ich mich auch ein bisschen für.
Joe Brady OC, wobei ich da sage, läuft jetzt ja auch nicht besser und es war eine dumme Situation. Und Mike Davis, Running Back für die Falcons bei Torben. Das sind so die beiden zwei Flops, die mir jetzt einfallen.
Aber ich habe auch noch Geno Atkins bei den Houston Texans. Okay. Weißt du noch, wer Geno Atkins ist?
Ja, ich weiß noch, wer Geno Atkins ist.
Genau, gut.
Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Ja. Die Denver Broncos gegen die Las Vegas Raiders.
Hier finde ich es ein bisschen schade, dass die Broncos kein QB haben, Drew Lock sich nicht weiterentwickelt hat. Nee. Die Defense ist halt gut, aber die Offense ist so unkreativ von den Broncos.
Ja, ich meine 158 Total Yards und ich meine, ja, ihr könnt nicht werfen, das habt ihr dieses Jahr gezeigt. Und Drew Lock hat immerhin keine Interception geworfen. Ja. Aber normalerweise konnten sie ja wenigstens laufen. So gegen, und ich meine, die Raiders sind unterdurchschnittlich. Irgendwie so Mittelfeld und dann aber schlechteres Mittelfeld genau, so gegen den
15
Run.
15 bis 20.
So. Ja, irgendwie so. So, also etwas, wogegen du schon dein Gameplan auf den Lauf ausrichten kannst. Und dann hat Williams nur 7 Attempts für 12 Yards und einen Touchdown. Ja. Und Gordon hat auch 7 Attempts, also der Split stimmte. Aber für minus 4 Yards?
Ja, das war richtig bitter.
Was ist denn da passiert?
Also da muss ich also sagen, so, okay, wenn Gordon so läuft, dann gibt Williams halt 14 Attempts.
Also minus 4 bei 7 Attempts?
Ja. Ja, schon. Also, da weiß ich auch nicht, was da passiert ist.
Das ist ja unterirdisch. Ja, und was soll man dazu? Und dann kommt mir halt wieder die Time of Possession, die wir heute schon ein paar Mal erwähnt haben. MVP of the Day, Time of Possession. 36 zu 23, ja gut. Ja. Wenn du dann auch ein Team bist, was nur laufen kann, was nicht funktioniert, und dann musst du auch noch am Ende hinterherlaufen und dann dich auf Drew Locks Arm verlassen.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Ja, dann reichen halt auch 17 Punkte und Josh Jacobs hat mal wieder ein geiles Spiel gehabt. Ja. 27 Carries, 129 Yards. Kann man so machen. So will ich Josh Jacobs sehen.
Ja. Ja, und bei den Raiders ist es halt auch einfach so, das ist jetzt der zweite ugly Win in Folge und ich kann das nicht bewerten.
Ja.
Weil die Teams, gegen die sie gespielt haben, sich halt auch selber im Weg standen. Also richtig. Die Raiders sind noch im Playoff-Rennen. Aber das ist auch durchaus möglich.
Aber sie sind für mich kein Playoff-Team.
Nee, genau.
So.
Wenn sie reinkommen, fliegen sie schnell raus.
Genau.
So. Und bei den Denver Broncos muss man einfach sagen, da spielt aktuell ein Spieler mit Playoff-Erfahrung. Das finde ich krass.
Ja, aber das wird auch so bleiben.
Ja, natürlich. So, aber das fand ich krass, als ich das gelesen habe. Weil ich denke bei den Denver Broncos schon noch an ein gutes Team.
Ich denke an Von Miller und DeMarcus Ware.
Ja, okay. Und dann sind sie in Rebuild gegangen. Ja. Jetzt haben sie natürlich wenig Spieler mit Playoff-Erfahrung, aber ich sehe jetzt hier irgendwie nicht so die Tendenz, dass das. Wobei es stimmt nicht, die Defense ist krass.
Die Defense
ist krass. Die haben halt in der Offense ein paar Baustellen und wir sagen ja mal ein QB entfernt.
QB und ein Guard, würde ich jetzt mittlerweile sagen.
Ja, gerade würde ich sagen, in der Offense sind ein, zwei Löcher mehr, weil auch Cortland Sutton ist in der Theorie nice, aber in der Praxis gerade nicht.
Ja.
Jeremy Judy ist auch noch nicht der Spieler, den man sich erhofft.
Aber ich würde den beiden halt noch eine Chance mit einem richtigen QB geben.
Fall. Nein, so. Das auf jeden Fall. Ich will nur sagen, es ist nicht so, dass ich sagen würde, ja, Stand jetzt ist das die richtig starke Offense und es fehlt nur der Quarterback. So ist es aktuell nicht. So, aber ich will dir nicht vorenthalten, wer der einzige Spieler mit Playoff-Erfahrung für die Denver Broncos ist und das ist Kicker Brandon McManus.
Gut.
Schön. Haben wir das auch geklärt?
Weil weißt du, wir waren gerade mit den beiden Teams die Playoff-Qualität abgesprochen. Weißt du, wer für mich ein Playoff-Team ist?
Ist das eine Überleitung?
Ja. Die Dallas Cowboys.
Nicht das Washington Football Team?
Nein, aber die Dallas Cowboys, weil wer war hier immer auf dem Dallas Cowboy Hype Train?
Okay. 56 zu 14 haben sie gewonnen. Und weißt du, was auch stimmt? Das war das Spiel, was der Offense wieder Selbstvertrauen gegeben hat.
Ist so.
Das war eine These, die gehauen hat.
Fünf Receiver mit über 50 Yards, drei mit über 80. Cooper, Dalton Schultz.
Fantasy-Football-Quark-Guy.
Ja, richtig. Und Turner. 5 Passing-Touchdowns. Sogar der Backup-QB, Cooper Rush, hat einen Passing-Touchdown gehabt.
Stimmt, ich habe gerade überlegt, habe ich was falsch gesehen? Ach ja.
Selbst der, das passiert normalerweise nicht so häufig. Zur Halbzeit stand es einfach 42 zu 7.
Ja.
So, und das Run-Game war auch okay. 4 Yards pro Run sind in Ordnung. Also kann man so machen. Und für mich sind die Cowboys gerade, das war einer meiner Overreactions, auf dem besten Weg, perfekt zu den Playoffs in Topform zu kommen und beide Seiten des Balles richtig an den Start zu kriegen. Und diese Defense der Cowboys ist beeindruckend.
beide Seiten des Balls haben halt unglaubliches Potenzial. Und wenn sie genau. das zusammen auf die Matte kriegen, dann ist das, also das Einzige, was ich da oft, ich meine, ich habe mir ja aufgeschrieben, ja, okay, Rushing hat funktioniert, Average, ja. ne, ja, aber nur 9 Attempts für Elliott und nur 8 für Pollard, aber sie brauchten halt auch nicht laufen.
Genau.
Wenn jeder Pass ankommt für ein First Down, ja, dann wirst du halt auch die ganze Zeit. Also von daher ist das, täuschen die Zahlen, man kann nicht sagen, schlechtes Running Game, weil war es nicht, sie brauchten es nur nicht.
Richtig, und, ja. und per Yards war es ja, per Attempt war es ja okay.
Ja, eben. So, so und Micah Parsons ist halt eine Macht, ja. also noch 2 Sacks und der hat den Rookie-Record für Sacks. Ich glaube 15 von Javon Kears. Warum sage ich mal, glaube ich, steht hier, aber egal.
15
von Javon Kears.
Das ist auch, ja, ich mache mein eigenes Wissen hier kleiner, als es ist.
Ja, also, und er braucht noch 2, irgendwie, um den Rookie-Rekord zu brechen. Ja, egal. War, also, auf jeden Fall ist das beeindruckend.
Genau, es ist beeindruckend. Auch. Sie haben ja auch, als die Offense gestruggelt hat, trotzdem die Spiele gewonnen. Und dadurch, dass die Defense halt krass war. Und das ist jetzt, wenn man beide Seiten zusammenkriegt, ist das ein Team, was man auf dem Zettel haben muss.
Ja. Yep. Ich musste kurz was nachholen.
Ja.
Weil es hat mich gerade, um ihn einzustellen, braucht er noch 2.
Ja.
So, weil er okay. hat 15 ist der Rekord, 13 hat er so, das stimmte, aber er bricht ihn dann noch nicht.
Gut, er stellt ihn dann
ein. Ist egal, er hat viele Sex als Rookie, er ist ein krasser Spieler.
Und er ist eigentlich Linebacker, ne? Das haben wir auch nicht vergessen.
Genau, und dass man nicht jeden Linebacker, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man nur auf Edge stellen kann, hat Kenneth Murray von den Chargers sehr beeindruckend gezeigt.
Genau, das war nämlich keine gute Idee, den auf Edge genau, zu stellen.
Es ist, so einfach funktioniert das nicht. So, und um jetzt nochmal Washington in Schutz zu nehmen, also wenn es ein Team gibt, was wirklich, wirklich, wirklich Verletzungspech hat dieses Jahr, dann ist es dieses Team und es ist beeindruckend, wie oft es gezeigt hat, dass es trotzdem irgendwie sich durch die Spiele beißt und die gewinnt. Und dazu zählt unter anderem auch ein krasser Heinicke, der sich da durchbeißt. Dieses Spiel hat es nicht gereicht. Dieses war es zu viel.
Und das ist dann halt so.
Eben. Oh Gott. So, und es, was unschön war, war dann halt diese leichte Schlägerei da zwischen Jonathan Allen und
Was sagt, was sagst du dazu? Ich meine, also.
Ich finde, ich weiß ja nicht, was da passiert ist, ne? Aber ich würde behaupten, die D-Line ist irgendwo der Anker dieses Teams.
Ja. So, also das Spiel war dann verloren, das muss man ganz klar sagen.
Ja, aber so, und dann erwarte ich, wenn eine Unit wirklich wichtig ist für dieses Team, ja, also das Rückgrat irgendwo ist in diesem Team, dann darfst du sowas nicht machen. Weil das zerstört ja. die Mentalität irgendwo. Also wenn sich die 2 Third- und Fourth-Ring-Cornerbacks auf die Fresse hauen in einer Secondary, die eh scheiße ist, weiß ich nicht, dann denke ich mir so, ist egal. Aber hier nicht. Hier
also prinzipiell finde ich es erstmal nicht, schlimm, wenn sich zwei Teamkollegen sich mal prügeln. Das kommt vor, das kommt auch in Deutschland vor. Aber das machst du nicht in der Öffentlichkeit und das machst du nicht während eines Spiels. Das sind meine einzigen Punkte.
Ja, sehe ich genauso. Weißt du, was traurig ist? Washington hat ihre eigenen Bänke mitgebracht. Das wirkt jetzt lächerlich, wenn man den Punktestand liest.
Ja.
Okay, kommen wir zum Montagsspiel. Die Miami Dolphins gegen die New Orleans Saints. Und würde ich singen können, würde ich jetzt sagen, all I do is win no matter what. Ich kann aber nicht singen, deswegen singe ich diese Phrase nicht. Aber es trifft aktuell auf die Miami Dolphins zu. Sie haben, das ist krass, die letzten 7 Spiele gewonnen, nachdem sie die 7 Spiele verloren haben.
Das erste Team, was ja. beide 7 Spiele Serienniederlagen in einer Saison hatte.
Das ist von 1-7 auf 8-7.
Ja, das ist echt krass. Aber Tua hat die beste Completion Rate aller Quarterbacks mit seiner Anzahl an Snaps in der Karriere. Das ist eine krasse Statistik, aber man muss bei Tua sagen, der wirft halt auch nicht wirklich weit.
Die habe ich vorhin auch gelesen und mir gedacht, na gut, aber wenn du halt immer nur so 3 Yards weit wirfst, also den Stick Route bringe auch ich irgendwie an.
Ja, genau. Deswegen, so irgendwie. Das ist das halt auch, das habe ich gelesen und dachte mir so, ja, ist cool, das ist eine coole Statistik, ich bringe sie jetzt in den Podcast, aber ja, come on.
So. Ich kann halt diese Miami Offense nicht so richtig.
Das Schöne ist, die haben halt bei NFL, haben sie dann auch nur die Highlight-Würfe von Tua dann gezeigt. Und ich dachte mir so, ja, wenn er jeden Ball so werfen würde, dann wäre es eine krasse Statistik. Dann wären es nämlich immer so 30, 40 Yard-Bomben, ja. so von der einen Ecke in die andere. Aber naja, so ist es halt meistens nicht.
Eben. Ja, das verfälscht dann doch deutlich. Und man muss halt auch sagen, diese Offense, ich weiß noch nicht so ganz, was ich von ihr halten soll. Sie haben wieder dank ihrer dominanten Defense gewonnen und die ist inzwischen, würde ich sagen, eine Top-3-Defense.
Top 5, ja.
Ja, okay, Top 5. Top 3 bis Top 5 ist ja auch krass. So sagen ja, wir Top 5. So,
genau,
wir Top
5. Und ich finde es innerhalb der Top 5 dann schwer tatsächlich zu sagen, wer da jetzt wo steht.
Ja, da muss man gucken, wie bewerte ich was.
Ja, genau.
Ist eine gute Run-Defense wichtig als eine gute Pass-Defense? Sind mir Trevor Dix wichtiger, die irgendwie 17 Picks fangen, aber halt dann auch Big Plays. Ist dann eine Bewertungssache. Ne? Aber die Defense hatte wieder genauso viel Touchdowns wie die Offense.
Ja.
Und das Run-Game wieder nur 2,9 Average bei 30 Attempts gegen ein Team, was sehr stark von Covid betroffen war.
Ja, machen wir uns noch nichts vor. Außer Jalen Waddle hat in dieser Offense keiner Potenzial für wirklich Star-Ansprüche.
Ja.
Gesicki so ein bisschen ist gut, aber ist kein Star.
Das ist der Spieler, den du haben willst, weil du vier andere gerade schon bezahlen musstest.
Genau.
Weil dann ist Gesicki der, der nicht so viel Geld bekommt, aber gut genug ist, dass du sagst, nice, da haben wir kein Problem.
Genau. So, er sorgt dafür, dass du da kein Problem hast. Das ist, das ist die Formulierung, die da passt.
Ja.
Aber die O-Line ist fürchterlich.
Ja. Ich bin echt gespannt. Die nächsten Spiele geht es nämlich gegen richtig starke Defense-Mannschaften. Die New England Patriots und die Tennessee Titans. Und da zeigt sich dann mal, wo, aus welchem Holz die Miami Dolphins wirklich geschnitzt sind auf der Offenseite des Balls. Also ganz traue ich dem Braten noch nicht. Ja, das ist krass. Ich will das nicht spielern. Aber
naja, sagen wir es so. Guck mal, die Patriots-Defense hat Probleme in der Run-Defense. So. Und J.C. Jackson sollte wieder fit werden. So. Aber so,
die Dolphins können nicht laufen und J.C. Jackson im Waddle raus.
Genau, so ungefähr. Das kann halt passieren. Ja. Machen wir uns nichts. Also so, das ist halt gar nicht so unwahrscheinlich.
Ja, und die Saints, die waren halt out of QBs.
Ja, und das Ian Book, sorry, der Pick war dieses Jahr im Draft schon zu früh. Okay, und dann hat er auch noch, und dann hat er auch jetzt schon gespielt. Jetzt, also noch
jetzt bringe ich die Statistik doch, die ich vorhin eigentlich aus Zeitgründen weglassen wollte. Aber Notre Dame Quarterbacks, weil Ian Book ist von Notre Dame, haben 24 NFL-Starts in Folge verloren. Brad Quinn 4, Jimmy Clausen 4, DeSean Kaiser 15 und jetzt Ian Book 1. Das sind die meisten seit 1950 für ein College. Okay.
Obwohl Notre Dame verdammt cool ist.
Ja, Notre Dame ist ein verdammt gutes College. Feierlich. Ja. Okay. So, aber das wollte ich eigentlich nicht sagen. Dass sie Ian Book nicht starten lassen wollten, hat sich daran gezeigt, dass sie Drew Brees und Philip Rivers im Ruhestand angerufen haben. Und Drew Brees einfach so richtig lässig vom Golfplatz geantwortet hat. No. Wieso? Ich meine, immer nur No geschrieben hat, aber auf jeden Fall war er gerade golfen, gar nicht.
Ja. Ja, also das zeigt, Philip Rivers hatte keine Zeit ranzugehen, oder?
Ja, das ist wahrscheinlich ein Kind angenommen und gesagt, hallo,
hallo.
Verwählt.
Hallo, ja, ich bin Philip.
Ja, ja, der Fünfte. nein, aber ja, auf jeden Fall. Philip Rivers und Drew Brees haben offensichtlich abgesagt.
Ja.
Philip Rivers muss sein Highschool-Team coachen und Drew Brees golfen. Ja, und Winston out, Hill out, Seaman out. Ich glaube, der Plan war nicht. Aber weißt du, was krass ist? Sie haben auch noch Blake Bortles. Und sie haben trotzdem Ian Book starten lassen.
Ja, das kann ich verstehen.
Das zum Thema Blake Bortles. Ja, aber das dritte Play von Book war ein Pick 6. Also
so willst du deine NFL-Karriere starten?
Das Spiel war zum Scheitern verurteilt.
Ja.
Die Offense 164 Total Yards, 8 Sacks zugelassen, 0 von 12 Third Down Completions und 20 Spiele out mit Covid. Und das zeigt, ich bin echt gespannt, was Covid für eine Rolle in den Playoffs spielen wird. Ne? Omikron lässt grüßen. Ne, das wird.
Ja, ich finde jetzt, in der NBA haben sie es so gemacht, dass sie damals letztes Jahr in den Playoffs so eine Bubble gebildet haben im Disneyland und da halt alle Teams in einer Halle gespielt haben und dann halt alle sozusagen in Hotels gewohnt haben über die ganze Playoff-Zeit.
Viel Spaß in der NFL.
Ja.
Sind ein, zwei Leute mehr.
Ja, richtig.
Verrückt. Okay, du, das war's.
Ja.
Ja, das war's.
Das war's mit den Teams, das war's noch nicht mit dieser Folge. Das also stimmt. Ihr dürft jetzt nicht aufhören zuzuhören.
Aber das wisst ihr natürlich.
Richtig, als eingefleischte Football-Quarkinis.
Quarkinis? Quarkis ist besser. Quarkis, wo ich immer noch nicht weiß, wer die Quarkis sind. Wir oder die Zuhörer.
Das fragt das mal bei Instagram, ob wir die Quarkis sind oder unsere Zuhörer die Quarkis sind.
Ja, das ist eine berechtigte Frage.
Deswegen, weißt du, was jetzt kommt?
Ja, natürlich.
Werbung, firstdown.eu. Ihr wollt 10% sparen auf Beanies und Caps? Dann gebt bei firstdown.eu einfach Quark10 ein und spart 10%. Auch nach Weihnachten immer noch spannend. Deswegen firstdown.eu, Quark10, 10% sparen auf Beanies und Caps. Viel Spaß. Werbung Ende.
Football Quarkstars.
Offense?
Du darfst.
Oh. Joe Burrow. 525 Yards, 4 Touchdowns, 0 Interceptions, 80% Completion bei der Anzahl, viertmeisten Yards in der Geschichte der NFL und Shots Fired gewonnen. Was ungefähr gleichwertig ist.
Absolut.
Und
gleicher Preis.
gleich wertvoll. Steht wahrscheinlich auch eher in seinem Regal.
Ja, natürlich.
Krasse Leistung. Und eigentlich muss man jetzt auch mal ganz klar sagen, diese Offense hat jetzt zum ersten Mal ihr komplettes Potenzial aufs Feld gekriegt. Der NFL in den nächsten 2-3 Jahren blüht einiges, wenn die alle zusammenbleiben und fit.
Auf jeden Fall. Ich glaube aber, ich hoffe, die fallen jetzt nicht zu tief in den nächsten beiden Spielen, weil das ist jetzt nicht der neue Standard. Ne? Und auch ein 300-Yard-Game ist super.
Ja.
Ne? So muss man natürlich auch sagen. Und wenn es wenn Joe Burrow nächste Woche 24 von 33 für 302 Yards und 2 Touchdowns und kein Pick,
dann ist das ein krasses Spiel.
Dann ist das, also, ne, immer das noch ein krasses völlig, Spiel. Völlig out of nowhere und war auch so ein bisschen, ganz out of nowhere war es nicht. Ja. Also, na doch, die Zahlen sind out of nowhere, aber ja, bei dem Matchup, wenn, wann nicht, dann.
Passiert nicht nochmal. Ja. Das zeigt auch einfach, dass es in der NFL selber noch nicht so oft passiert ist.
Ja. Okay, kommen wir zu unserem Defense-Football-Quarkstar, Aaron Donald. Ein Sack, ein Forced Fumble, 3 Tackle for Loss, 7 Pressures und eine 30,2%ige Pass-Rush-Win-Rate bei 40 Rushes.
Und das ist heftig.
Das sind so die, ja, das sieht jetzt erstmal nicht so ganz krass aus, aber der dominiert.
Ja.
So.
Ja, das jeder, ist das Entscheidende. Man darf ja immer nicht, ein Drittel seiner Pass-Rushes hat er einfach gewonnen und das ist heftig.
Als Defensive Tackle.
Als Defensive Tackle, wo du immer 2 Leute gegen dich hast.
So, ja, und Aaron Donald hat auf jeden Fall 2 Leute gegen sich.
Richtig.
Also so. Wenn jemand Double-Team in der Fresse hat, dann er.
Genau.
So. Und das macht's krass. Ja, da steht jetzt nicht, hatte 5 Sacks oder so.
Ja, aber 3 Tackle for Loss sind halt auch wichtig. Ja,
und als Defensive Tackle. So, genau. Und der ist halt eine Macht.
Ja. Und du darfst ja auch nicht, musst es ja auch so sehen, wie viele Plays hat er denn beeinflusst? Dadurch, dass wer anders aufgrund von seiner Präsenz nur den Single-Block gekriegt hat, ja, oder der Quarterback einfach Spielzüge ausgeschlossen hat oder der Offense-Koordinator gesagt hat, nee, den Spielzug können wir nicht laufen, weil da steht ja Aaron Donald.
Ja.
Das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, das ist halt das Ding. Und oft ist es bei Defensive Tackles halt so, ja, im Endeffekt, ihr steht im Weg, damit der Linebacker den nice Tackle machen kann. So, aber nee, Aaron Donald sagt sich, nee, mach ich selber.
Richtig.
So, ja. Aaron Donald ist eine Macht, deswegen Joe Burrow für die auf Offense-Seite des Balls unser Football-Quarkstar und für die Defense ist es Aaron Donald. Okay. Overreactions. Leg los.
Die Bengals. Meine Overreactions sind dieses Jahr, diese Woche irgendwie alle gleich. Gehen alle in die gleiche Richtung.
Meine gehen alle um Quarterbacks. Also
ja, okay. Meine gehen alle um Teams.
Ja, das ist doch gut.
Bengals sind mit ihrem Potenzial ein legitimer Super Bowl-Contender, die jedes Team in der NFL schlagen können.
Ich würde wirklich kein Ja sagen, aber ich sage Nein, weil das darf mich nicht nur blenden lassen von dieser Woche. Man muss auch die Spiele davor sehen und da haben sie oft genug gezeigt, dass es auch oft noch ein bisschen hapert in der Offense.
Also ich sage vom Potenzial her ja. Ja. Vom Potenzial her ja, aber ich sage, dieses Jahr ist nicht das Jahr.
Ja, genau. Okay, ja, da gehe ich mit. So. Also ja, eine Theorie, aber das sehe ich für viele Teams so. Die Bengals gefallen mir schon echt gut. Und
ja, genau.
Die werden die AFC North in den nächsten Jahren dominieren, weil die Browns zerlegen sich immer selber. Und haben jetzt offensichtlich ein QB-Problem, was die Bengals nicht haben.
Genau.
Die Ravens muss man immer auf dem Schirm haben. Und die hatten echt Pech. Die sind ja gut. Also es wird auf die Ravens und die Bengals hinauslaufen und die Steelers müssen in Rebuild.
Genau.
Okay. Apropos Steelers, dann nehme ich meine zweite jetzt. Ben Roethlisberger spielt seine letzten beiden NFL-Spiele.
Ja, habe ich schon gesagt.
Hat er?
Ich mein,
aber hat er letztes Jahr auch gesagt und irgendwie
geändert. Ne? Also, ja, also deswegen ist es immer so eine Sache. Er hat, glaube ich, schon 20 Mal gesagt, dass das seine letzten Spiele sind. Aber dieses Jahr wirklich.
Ich glaube es nämlich auch.
Feierabend. So, ja, okay, ist er hat eine krasse Karriere gehabt und der soll mit seinem eigenen Legendenstatus bei den Steelers auch nicht schaden. Weil das würde jetzt passieren irgendwann.
Ja, ja. Noch ist es nicht passiert, aber noch 1-2 Kack-Seasons und dann passiert's.
Genau.
Also mach es wie Eli Manning, mach es wie Philip Rivers, die beiden Dudes aus deinem Draft-Jahr, ich meine 2004? Ja. Geh in Ruhestand.
Richtig.
Es können nicht alles Bradys sein.
Richtig. Ja. Und du bist auch nicht so fit wie Brady.
So ist es. Nicht mal annähernd. Okay.
Die Dallas Cowboys gehören aktuell auf den Top-Seed der NFL. Aktuell, letzten drei Wochen wahrscheinlich.
Ja. Stand jetzt, ja. Weil ich habe gesehen, was die Offense kann. Das habe ich vorher schon gesehen, aber dann zwischendurch haben sie es nicht mehr gezeigt. Jetzt haben sie aber wieder gezeigt. Ja, gegen Washington, aber ist egal. Und die Defense ist einfach krass. Und das war gegen alle Erwartungen. Also, dass sie gut ist, ja, aber dass sie so gut ist.
Das war krass.
Das ist schon heftig. Und
dass sie so variabel ist, das gefällt mir echt gut.
Genau, also ich würde schon sagen, wenn die auf dem Niveau spielt, was theoretisch möglich ist, und wenn man bedenkt, dass sie fit in die Playoffs gehen könnten, also so fit wie ein Team sein kann, was jetzt
so den Spiel
in den Knochen hat, aber und so Covid-fit wie ein Team sein kann, aber viele Verletzte, die gefehlt haben, die jetzt auch noch zurückkommen und das Team stärken. Ja, ich würde sagen, die Dallas Cowboys sind aktuell, könnten die das Nummer 1 Team der NFL sein? Und ich würde es, also wenn wir jetzt ein Power-Ranking machen würden.
Wären sie bei mir wahrscheinlich auf 1.
Ja, bei mir 1 oder 2 oder so. Ja, ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wer Packers sind. Packers. So,
vom Ceiling her sehe ich die Packers beschränkter als die Cowboys.
Sehe ich auch so. Also allein wie viele Stars die Cowboys da rumlaufen haben.
Dalton Schultz zum Beispiel.
Ja, natürlich. Na, ich will, dass er uns ein Jersey schickt, das müssen wir mal. Oder, zum, oder so ein Einspieler macht.
Ja, das wäre krass.
Alle die Quackis. Egal. Ja. Wobei, da müssen wir, wie gesagt, ja noch klären, wer die Quackis sind. Egal. Okay, was habe ich noch? Davis Bills ist der 2020 Starting QB für Houston.
Ja.
Und es wird keiner gedraftet.
Ja.
Gut.
Also keiner gedraftet, vielleicht so fünfte, sechste Runde,
ja, warum denn nicht? Okay, kein Nennenswerter, wo man ja, sagt, genau. Du bist der Typ jetzt.
Du bist der nächste Davis Mills, der dann hinterher ab Mitte der Saison startet.
Ja, genau. Nein. Er hat 300 Yard Games. Alle anderen Rookie Quarterbacks zusammen hatten 4.
Ja, er spielt krass. Er spielt wirklich krass.
Ja.
Also, muss man mal ganz klar sagen.
Ja, und das Team ist keine Ausrede. Jaguars, ja. Jets, Texans. Ich mache da keinen Unterschied.
Ja, das ist alles, so. Das ist alles nicht gut.
Okay, kommen wir, Stand jetzt. Kommen wir zu deiner dritten?
Die Chiefs sind back. Sie sind jetzt wieder Super Bowl Contender Number One.
Ja, wahrscheinlich ja.
Also ich bin.
In der AFC
fürchte ich mich tatsächlich so ein bisschen vor den Chiefs gerade, weil die sind so ein Team, was mal durch so eine richtige schlechte Zeit durchgegangen ist, hält auch eher nochmal zusammen und weiß dann auch so, egal was passiert, wir können Spiele gewinnen. Wir können jederzeit Spiele gewinnen.
Ja. Das ist krass, dass das nur, wir nennen das Overreactions, aber eigentlich, das war keine. Ja. Wir müssten das eigentlich nennen, Overreaction oder not an Overreaction.
Ja,
das war so. Not an Overreaction.
Ja.
So, okay, was habe ich noch? Weder Teddy Bridgewater noch Drew Lock spielen für die Denver Broncos nächstes Jahr. Teddy Bridgewater ist nur ein One-Year-Deal. Drew ist im dritten Jahr seines Vierjahresvertrages, 2023 wird er undrafted. Das würde voraussetzen, dass irgendjemand anders Drew Lock haben will. Deswegen scheitert es wahrscheinlich daran. Aber wenn sie könnten, würden sie wahrscheinlich absägen nächstes Jahr.
Genau, also ich würde sagen, Teddy B bleibt nicht, aber Drew Lock bleibt.
Aber einfach, nur wegen der Vertrags.
Genau, weil er halt ein günstiger Backup ist.
Genau, deswegen. Okay, das war's. Kommen wir zu Start-Sits.
Willst du einen Start sagen?
Ja, dann fange ich an. Mein Start letzte Woche, dafür kann ich mich, der Tyler Huntley, na gut, da stecke ich nicht drin. So, ja, ich hoffe, das habt ihr ja wenn mitbekommen. So, der hat natürlich 0 Punkte gemacht, weil er nicht gespielt hat, weil er Covid hatte. Mein Tipp für diese Woche, Tom, ist Amon Ross St. Brown ein Number One Receiver?
Ja, für die Lions dieses Jahr, ja.
Ja. 3 Touchdowns alle in den letzten 4 Wochen, 8 plus Catches und 70 plus Yards in jedem seiner letzten 4 Spiele. Und es geht gegen Seattle, die sind Nummer 31 gegen den Pass, also beziehungsweise Nummer 31 in Passing Yards allowed per Game mit 270,9. Detroit spielt das mit Leidenschaft zu Ende und Seattle hat gerade genau das Gegenteil an Stimmungslage im Team. Also ich würde sagen,
keine Leidenschaft.
So Detroit, obwohl sie scheiße sind, übelst.
Ja.
Ah, das klingt so böse. Obwohl sie einen schlechten Rekord haben, extrem motiviert und es macht Spaß, ihnen zuzugucken und sie sind für mich ein Highlight. So, und dank diesem Podcast musste ich mich mit Detroit beschäftigen und ich mag sie. So, und die Seattle Seahawks, das ist die Stimmung im Keller.
Ja.
Also, das Matchup-mäßig passt für mich hier alles. Auch küchenpsychologisch passt für mich hier alles. Amon-Ra St. Brown mit einem erneut guten Spiel ist vielleicht nicht so fancy, hätte ich das vor 3 Wochen gesagt, wäre besser gewesen, aber es ist einfach so.
Okay, sage ich nichts zu, finde ich gut, ist ein guter Pick.
Wer kommt?
Ich habe Rashad Penny von den Seattle Seahawks, der Running Back, weil sie spielen gegen die Lions. Und er hat jetzt funktioniert, er ist noch fit, anscheinend kann er auch gut laufen und das ist so der Punkt. Und die Seahawks haben halt gerade sonst nichts, was irgendwie funktioniert.
Ich habe auch überlegt, ihn zu nehmen, aber er hat auch das Potenzial ist dafür ein sehr krasses Fantasy-Game.
Ja, so kann man sehen.
Und wenn ich ihn in meinem Kader hätte, würde ich auch überlegen.
Ja, genau. Aber natürlich nicht als Number One Back, sondern halt jetzt irgendwas, was man halt
noch feiert. Aber es kann sein, dass er spielt wie Number One Back.
Genau, das ist halt der Punkt.
Genau. Okay. Sit'em. Ja, letzte Woche, wie gesagt, Chuba Hubbard, 0,9 Punkte. Das war ein guter Sit, denke ich. Und diese Woche habe ich dramatische Pause. Rex Burkhead.
Oh.
Torben Superstar. Ja, er hat die Chargers dominiert, aber die Chargers waren auch richtig scheiße in diesem Spiel. Und die San Francisco 49ers sind deutlich besser gegen den Run. Da sind sie zumindest auf 11 gerankt. Ich bezweifle, dass Rex Burkhead noch so ein Spiel abliefern wird, weil das Spiel, Rashad Penny hatte 2 gute Spiele, sonst keine guten. Aber der war auch viel verletzt.
So, ja.
Rex Burkhead hatte einfach schlechte Spiele. So,
ist auch manchmal einfach nicht gut gelaufen.
Genau, im wahrsten Sinne. Und ja, ich glaube, dass er das nicht nochmal abruft. Ja. Also glaub jetzt bitte nicht den Waiver Wire. Rex Burkhead, den brauche ich noch. Nein.
Ja.
Nein. Lass es. ich würde ihn batchen. Außer ihr habt wirklich niemanden.
Ja. So. Ja, das ist ein guter Punkt.
Okay, dein Sit.
Ich habe mein Sit sind tatsächlich mehrere Spieler.
Oh je.
Und ich habe als Beispiel hier die Kansas City Chiefs genommen, die ja schon ihren Top-Seed haben und die schon Playoffs geklärt haben. Okay. Und ich würde mir mal die Stars einfach angucken, ob die spielen oder nicht. Oder ob die geschont werden.
Ist das schon, ist safe, dass sie auch Number One sind?
Ich meine ja.
Ist denn, ne? Weil danach kommen nur ganz viel. Ah, Titans, können die noch gefährlich werden?
Glaube nicht. Bills? Glaube nicht. Und deswegen würde ich einfach mal nämlich bei Teams, die ihren Spot in den Playoffs schon safe haben, mal gucken, wen schonen die.
Ja, oder die auch nicht mehr Number One kriegen können, aber safe sind.
Genau, aber safe sind. Und also in der AFC alles unter Platz 2.
Ja, und in der AFC ist ja auch völlig egal, weil man könnte jetzt ja sagen, ja gut, aber wenn sie die Zweiten sind, dann müssen sie ja gegen den Zweitschlechtesten in den Playoffs.
Ja, ist wurscht, weil die hat denselben Rekord.
Ja, ist völlig wurscht. Ja, ist eh so. Zufall, wer da welchen Platz einnimmt. Und das kann sogar sein, dass du sagst, okay, das Team ist zwar auf 6, das auf 4, aber das auf 4 passt vom Matchup viel besser zu uns.
Genau, das ist ja das, was ich meine. So, die Patriots beispielsweise sind gerade auf 6 und es ist für die vielleicht besser, dass sie gegen die Bengals auf 3 spielen, als dass sie irgendwie auf 4 gehen, weil sie die Division gewinnen und dann gegen die Colts müssen auf 5.
Ja. Guter Punkt, weil du Kansas gesagt hast, auf jeden Fall Tyreek Hill, weil der ist auch angeschlagen.
Genau,
und den werden sie jetzt nicht verheizen. Also das Risiko wäre zu groß. Da würde ich lieber sogar auf die Number One Bye Week verzichten. Lieber das als ohne Hill.
Genau, das ist
nicht. Aber
ja, aber das ist halt der Punkt. Und das ist mein Sit. Achtet auf die Stars eurer Playoff-Teams,
die schon safe sind.
Die schon safe sind. Beispiel Tyreek Hill. So.
Okay, nice.
Wir haben's. Hey, Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, supportet uns bei Patreon, bewertet uns bei Spotify, teilt diese Folge. Was müssen wir noch machen?
Folgt uns auf Instagram.
Twitter, wenn ihr mögt. Twitter, wenn ihr Twitter überhaupt habt.
Patreon haben wir auch,
genau. Mhm. Hey, mir war es ein Blumenpflücken. Mhm. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Mittag, eine schöne Nacht, wann immer ihr das hört. Und wir in eurem Kopf schwören dürfen.
Ja, okay.
Das letzte Wort hat wie immer Tobias Dannenberg.
Ich glaube, da wären sonst noch ein paar irgendwie mit davon gekommen, die abwegig geworden wären. Okay, alles klar, Leute. Viel Spaß beim Hören dieser Folge. Folgt uns gerne auf Instagram. Macht's gut. Ciao.
Tschö.